bin ein absolutes Stadtkind. Und je nachdem, wo ich mich gerade befinde, sage ich das mit Stolz oder mit Charme. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die in ihrem Lebenskonstrukt und ihrer Prägung wahrscheinlich nicht weniger ähnlich sein könnte. Sie ist als jüngste von 8 Geschwistern aufgewachsen, auf einem Bauernhof, hat einen Bauern geheiratet, führt mit ihm einen eigenen Biohof, hat 320 Kühe und liebt diese über alles. Mindestens aber so sehr wie ihre 4 Kinder. Und sagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und das, ich sag mal so, sieht man ihr buchstäblich an, dass mindestens noch ein Kind dazukommen könnte. Woher kann nun also eine Städterin wie ich Annemarie kennen? Naja, von Instagram. Dort zeigt Annemarie ihren Alltag, teilt Bauernweisheiten im wahren, übertragenen und auch ironischen Sinne und schenkt Menschen wie mir echten Einblick in eine andere, in ihre Welt. Ich lerne viel über das Landleben, ihr Leben und die Herausforderungen, auch mit 4 Kindern. Davon weiß man zwar, aber über das Muttersein selbst hat sie noch gar nicht so viel verraten. Und das möchte ich heute von ihr genauer wissen. Wie kümmert man sich um 320 Kühe, einen Biohof, einen Ehemann, 4 Menschenkinder, bedient nebenbei Instagram, tingelt für TED-Talks durch die Republik und schreibt ganz nebenbei auch noch ein Buch über all das? Ich will versuchen herauszufinden, wie Annemarie das alles mal ebenso auf einer Pobacke wuppt, ob sie vielleicht resistenter als die typische dreiköpfige Stadtfamilie ist, woran das liegen könnte und ob Städter sich das Vertrauen in sich und ihre Mitmenschen regelrecht abgewöhnen. Dass ich heute sicherlich einige dumme Städterfragen stellen werde, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich bin gespannt, ob ich am Ende unseres Gesprächs mehr Stolz oder Scham empfinde. Ich bin gespannt, welche Unterschiede noch viel mehr, aber welche gleichen Erlebnisse wir beide teilen. Eins zum Beispiel, ja, dass wir beide Mütter sind. Das ist doch schon mal eine gute Grundlage. Ich freue mich sehr, mal in eine ganz andere Bubble abzutauchen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Annemarie Paulsen.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr drauf.
Annemarie, jetzt mal ehrlich gesagt.
Ja, oh, okay.
Was ist anstrengender? 320 Kühe oder 4,5 Kinder?
Also, das würde ich ganz anders stellen. Ein Kind ist schon anstrengender als 320 Kühe. Ich glaube, das macht nachher gar keinen Unterschied mehr. Also, für mich war es so wirklich so die Steigerung, das Erste, ne? Ja. Und alle anderen danach.
Ehrlich?
Ja, das Erste war brutal. Brutal. Ich weiß gar nicht, 99% und die anderen 1% sind die anderen 3.
Aber ich habe in deinem Buch gelesen, eine Kuh macht Mu. Mehrere Kühe machen Mühe.
Ja.
So ist es doch bei Kindern auch ein bisschen, oder nicht? Laufen die
ja,
so?
Ja, ich kann es ja nicht leugnen. Ne? Also mit 4 ist es natürlich so die Stoßzeiten. Stell dir mal vor, ne?
Ja.
Bei uns, Milchreis liebe ich ja. Ne? Aber ja. Stell dir mal vor, du hast diesen heißen Milchreis, ne? Und du hast 4 Kinder, die gleichzeitig essen wollen.
Ja.
Und du musst diesen heißen Milchreis pusten. Ne? Du fällst in Ohnmacht, so dort musst du pusten. Ne? Das wäre natürlich sicherlich mit einem einfacher. Also so Stoßzeiten wie Zähneputzen, Essen und sowas, das macht es halt anziehen. Jetzt im Winter nervt unglaublich.
Das
alle
4
anziehen. Einer ist natürlich einfacher. Aber sonst so das Handling nicht. Also ich würde sagen, so diese Stoßzeiten, das macht es denn anstrengend, aber so im Alltag nicht so.
Nimm uns mal mit, wie alt die überhaupt sind. Weil das ist ja, das kommt ja noch hinzu.
Ja.
Die sind ja jetzt nicht alle mit so einem gemütlichen Anführungsstrich. Das ist ja auch nicht immer gemütlich, aber so ein 3-Jahres-Abend.
Sportlich sagt man.
Sondern
immer.
Sportlich. Du hast es sportlich genommen. Erzähl mal.
Also 5, 4, bald 3, 1 und das nächste dann im Mai.
Genau, das nächste ist ja schon verraten. Der Sack, wie sagt man? Die Katze ist aus dem Sack. Hast du neulich mal öffentlich gemacht?
Ja, genau. Ja, weil ich da auf einer großen Messe war und ich dachte, Mensch, na, guck mal, Gerüchte, weißt du, da geht ja auch nicht. Und ich mache dann immer lieber Flucht nach vorne.
Das ist gut.
Ja.
Das kam sehr gut an, glaube ich.
Ja, doch, das kam sehr gut an.
An so einem Tag wie heute. Mein Wecker ging um 6.10 Uhr.
Ja.
Aufgestanden bin ich um 6.20 Uhr. Ich sag dir ganz ehrlich, fällt mir gar nicht leicht.
Okay.
Wenn ich es aber gemacht habe, finde ich es geil.
Okay,
ne? Also das ist schon dann, ich habe ein bisschen Vorsprung, ich kann schon die Vorteile sehen, aber ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute habe ich mir immer wieder in meinem Alltag so vorgestellt, was du jetzt gerade machst und dann dachte ich, es ist wirklich zum Lachen, was ich hier geschafft habe.
Also das finde ich schon mal schwer, das so zu vergleichen, ne? Also wenn man das so ein bisschen, ich dachte immer, ich bin Frühaufsteherin. Das dachte ich immer. Ich war der festen Überzeugung.
Ja.
Und dann hat sich das gezeigt. Ich bin Frühaufsteherin, wenn ich erstmal 3 Stunden alleine im Melkstand bin und dann in die Zivilisation gelassen werde. Und jetzt natürlich mit Kindern. Meine Kinder stehen so um 4:30 auf, gerade momentan.
Alle auch auf.
Die haben alle schon das bäuerliche Blut in sich.
Ja.
Und da merke ich, das ist mir jetzt auch zu früh. Das ist mir auch zu früh, um zu schnacken und Halligalli zu machen.
Ja.
Und das. Das ist richtig schwer, ne? Also das, jetzt wenn ich dich hier so angucke, das ist für mich auch nicht einfach, ne? Aber 6:10, sag ich dir ehrlich, ne? Weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal bis 10
das jetzt also das wäre lang schlafen für dich.
Ja, total. Ja. Also 5:30 ist schon so und das kommt mal vor, so ja. Einmal die Woche sind wir schon so, wow. Wir stellen uns ja gar keinen Wecker mehr, mein Mann und ich.
Ja, krass. Okay, also über das deinen Alltag, dein Landleben, dein bäuerliches Dasein, das will ich alles noch genauer wissen. Aber ich würde gerne woanders anfangen.
Ja, klar.
Und zwar, hast du eine allererste frühkindliche Erinnerung? Was ist so deine erste Erinnerung, wenn du so zurückdenkst?
Boah, ja, was, also immer meine Geschwister natürlich. Ja. Immer, die waren immer um mich rum und ich war, ich war die Jüngste, ne? Ich wurde von einem Geschwisterle zum anderen getragen. Ich wurde immer viel getragen, mit mir wurde immer viel rumgemacht und ich war vor allen Dingen auch vielleicht auch so jemand, der immer so, so von einem Geschwisterle mitgenommen wurde, damit der nicht alleine ist. So, weißt du, so, das war immer so ein bisschen der Kompagnon war ich dann immer so, ne? So der Partner in Crime, so. Ob das jetzt bei meiner Schwester war oder ob das bei meinen anderen Brüdern war. Mein ältester Bruder, der war ein bisschen zu alt. Der ist ja 11 Jahre älter als ich. Ne? Der ist 11 Jahre älter als ich. Und ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, 4 Jahre später ist er schon ausgezogen. Ja. Also der war richtig, richtig verdammt mit allen Kids. So. Aber jetzt mittlerweile haben wir ein total gutes Verhältnis. Aber als ich kleiner war, war es noch anders. Und natürlich war es auch immer, was meine Prägung ist, dass meine Eltern immer gearbeitet haben.
Ja.
Also dass sie, meine Mutter, die habe ich immer im Melkstand gefunden.
Ja.
Ne? Also Tür auf und meine Mutter war am Melken, so das ist definitiv immer so. Und es gab wie so ein ganz, ganz fester Zeitrhythmus, den gab es in meiner Familie. Es gab ja auch kein Wochenende. Am Wochenende war die Arbeit auch immer gleich. Also ich würde sagen, ich bin mit so einem ganz konstanten Zeitrhythmus groß geworden.
Und kannst du uns als Städter mal mitnehmen, wie das so ist? Also du hast jetzt gerade gesagt, deine Kinder stehen um 4:30 auf und das hast du als bäuerliches Blut betitelt.
Ja, genau.
Ist das so der Start des Arbeits- oder naja, ist Aufwachen schon Arbeitsstart?
Ja.
Oder?
Okay, es geht direkt los. Ja, es geht direkt los. Also jetzt ohne Kinder würde ich normalerweise, also jetzt gerade weil ich schwanger bin, ist die Situation natürlich immer wieder anders, passt sich immer wieder an, je nach meinem Zustand, ob ich stille, schwanger bin. Ne? Ja. Und das war ja in letzter Zeit immer viel. Ne? Ja. Deswegen ist es immer mal wieder anders. Zurzeit ist es so, dass um 5 Uhr wäre so ein Start auf dem Hof. Ne? Also rausgehen, Tiergesundheitskontrolle, Brunstkontrolle, mit den Mitarbeitern schnacken und dann einfach eine Kontrolle zu machen, um dann wieder reinzukommen, so um 6:30, 7:00, um die Kinder dann zur Kita zu fahren. Ne? Und das sieht man bei Instagram natürlich jetzt nicht. Entschuldigung, ich muss ja hier mal ganz kurz was sagen. Ne?
Ja.
Instagram, das fühlt sich für mich so cringe an. Ne? Ich sage immer so gerne Instagram. Weißt du, ja, ich würde so, Instagram ist
dann
für mich
lass
so ein bisschen.
Mach es Instagram.
Ich verstehe. Ich sage immer gerne Instagram. Ja. Hört sich für mich einfach natürlich an. Und bei Instagram kriegt man das natürlich nicht mit. Ich bin eine extreme Mutti. Na, also ich bin eine extreme Mutti. 80% des Tages bin ich nur mit meinen Kids zusammen.
Ja.
Aber das zeige ich natürlich nicht auf Instagram, weil das nicht niemandem was angeht.
Ja.
So. Und dann bin ich halt von 7 an dann mit meinen Kids zusammen.
So, okay.
Ist, ne, bis mein Mann dann irgendwann 17 Uhr Feierabend hat und ich dann 16, 17 Uhr und ich dann nochmal rausgehen kann. So,
und fällt dir das Ganze im Sommer leichter, weil es einfach schon früher hell wird als jetzt im Winter?
Das Geile im Sommer ist, dass halt die Kinder nicht anziehen. Ne?
Ja.
Also das sage ich das dir so, wie es ist. Ne? Boah, barfuß raus, nackig raus.
Ja.
Und jetzt hier Socken an. Socken hasse ich sowieso. Aber Socken an, Schuhe an, Schneeanzug an, jeder eine Mütze, jeder einen Schal, jeder alles für 5 Minuten. Ne? Und weißt du, da versage ich. Und das macht mich wütend. Und das sage ich auch ehrlich. Ne? Und im Sommer, da ziehst du die nicht an und die sind den ganzen Nachmittag draußen. Also deswegen, das macht den Sommer schon so viel entspannter.
Ja.
Schon, und dann kriegt jeder ein Eis in der Hand. Weißt du, 10 Minuten Ruhe, ich ja auch, ne? Schön. Winter, 10 Minuten frieren und alles nass, der ganze Flur nass. Ja, also Winter, muss ich dir sagen, schwierig.
Fühl ich. Okay, also wenn du sagst, du verlässt das Haus, also das Wohnhaus, du bleibst sozusagen am gleichen Ort, aber es ist natürlich dann doch irgendwie ein anderer Bereich auf dem Hof.
Ja.
Wer passt dann oder wer macht dann derzeit die Kids?
Mein Mann.
Das heißt, der beginnt sozusagen seinen Arbeitstag später.
Ja, genau. Der fängt um 7 an. Der fängt um 7 an, genau.
Ah ja, okay.
Genau, der ist ja der Betriebsleiter vom Betrieb. Mein Mann gehört auch der Betrieb. Der wurde jetzt im Juli ist der Betrieb 1:1 auf ihn überschrieben worden, von meinem Schwiegervater auf meinen Mann. Das ist ein Privatunternehmen, also gibt keine GbR, keine GmbH. Und dementsprechend hat er natürlich ganz andere Aufgaben.
Ah, okay.
Ne? Also und er ist auch nicht mehr, wir sind ja keine klassische bäuerliche Familie mehr, in der wir beide die ganze Arbeit machen. Wir haben ja 8 Angestellte und 3 Azubis und dann auch noch wir 4 Betriebsleiter. Also okay. Es ist ja schon echt ein kleines Unternehmen, was wir haben. Klar. Genau. Und dementsprechend die Arbeit von meinem Mann findet zu 80% im Büro statt. Das kann man sich immer gar nicht mehr so vorstellen. Ich will das nicht. Ne? Also wenn ich arbeite, bin ich draußen. Ja. Also ich bin fast gar nicht, ich sitze natürlich auch mal am Schreibtisch, aber lange nicht so viel wie mein Mann.
Ja, verstehe.
Genau.
Und sind deine Schwiegereltern auch an Bord und auch auf
ja,
dem Hof?
Ja, voll. Voll. Und okay. Da habe ich das große Glück, dass meine Schwieger, mein Mann ist 27, ne? Der ist recht was jung. Der recht 5 Jahre, der ist recht was jung. Da freue mich schon, wenn ich in die Rente gehe und er muss noch länger arbeiten, weißt du? Da freue ich mich.
Dann ist endlich Payback Time.
Und meine Schwiegereltern, da bin ich auch unglaublich dankbar für, weil ich kenne aus Erzählungen, dass die Schwiegereltern gesagt haben, so, ihr seid jetzt hier, wir gehen. Guck mal, wie er das alles gewuppt bekommt. Und meine Schwiegermutter und ich, wir haben die gleichen Aufgabenbereiche. Also wir kümmern uns um alles, was einen Herzschlag hat. Und dementsprechend, und sie möchte noch arbeiten. Sie möchte das noch, sie hat da noch große Passion für. Und wir haben es da gut kommuniziert. Ich möchte bis 35 Kinder kriegen. Und danach möchte ich nicht mehr.
Ja.
Weil irgendwann ist Schluss. Man muss aber irgendwann.
Interessant, Anna, da will ich rein.
Ja, also, da will ich rein. Ja, genau. Weil irgendwann muss Schluss sein. Ja. Ne? Man muss ja irgendwie so. Ne? Ja. Und das nimmt ein bisschen Last von meinen Schultern. Dann mache ich das auf sowas halt raus. Ne? Und habe ich mit ihr auch besprochen, bis 35, ja, ist fein. Und dann kann ich ja ganz anders in den Betrieb mit einsteigen, wenn die Kids denn alle, das Jüngste dann auch mit in der Kita ist. Und dann ist ja alles fein.
Okay, also das interessiert mich natürlich sehr.
Ja, na klar.
Weil in meiner Bubble ist, mit 35 ein Kind zu kriegen, ziemlich normal.
Das ist der Start. Das ist der Start,
genau,
wahrscheinlich.
Ganz oft.
Ist no judge schon.
Nein,
ne?
No judge. Es ist einfach eine ganz andere Bubble. Genau. So, völlig egal. Ich war 33 bei meinem ersten. Mhm. Ich habe ganz früh immer gedacht, ja, so mit 28 will ich. Mhm. Dann war ich 28 und dachte, oh Gott, nein, ich kann
bloß
nicht.
Ja.
Nicht. Mhm. So. Du hast ja schon mal ein ganz anderes Familienleben mitbekommen als ich. Du hast dir wahrscheinlich da auch schon früh Gedanken drüber gemacht, dass es wahrscheinlich jetzt nicht ein Kind wird, sondern ne, wenn man das so selber so kennt, dann will man, also man muss dazu sagen, ich war nur ein Kind und ich wollte sehr gerne 4.
Mhm.
Dann hätte man aber dann wirklich mal mit 28 an. aber hast du diese so, ich beginne am so und so viel, sag ich jetzt mal, oder mit dem Lebensjahr und ich ziehe das bis 35 durch, schon ganz früher gesetzt?
Also ich würde jetzt mal davon die Entscheidung nicht von mir alleine abhängig machen, das war ja mein Mann.
Ja.
Und mein Mann, als ich mit ihm zusammengekommen bin, war 18 Jahre alt und ich war 23.
Ah.
Und er ist sehr entschieden gewesen, sehr früh. Man sagt ja immer so, der Mann muss bereit sein.
Ja,
ich glaube, mein Mann ist bereit geboren. So, der hat nur darauf gewartet, weißt du so. Und ihm war ja auch klar, ich bin 5 Jahre älter.
Ja.
Ich hatte mein Studium fast fertig. Und dann war das so, ja, okay, gut, im Studium Kinder kriegen. Ja, auf alle Fälle, egal wohin uns der Weg treibt.
Mhm.
Für meinen Mann war das ganz entscheidend, dass wir aber vorher heiraten, ohne Kinder.
Ja.
Weil alles, ob es mit Kindern wird oder nicht, Annemarie, ich habe dich geheiratet wegen dir und nicht wegen den Kindern. Das war ihm das Allerwichtigste. Das war seine andere, er wollte ein Semester ohne Kinder studieren. Okay, fein, haben wir hingekriegt. Und danach ging es gleich los. Also er war im Studium, er hat seinen Bachelor in der Tasche gehabt mit 2 Kindern und den 3. Kind schwanger.
Mega.
Genau.
Schon 3 Haken im Leben gemacht.
Und ohne, dass wir wussten, wo es hingeht. Also auch ohne, dass wir irgendwelch Geld hatten. Also ich habe nebenbei für 450 Euro gearbeitet. Mein Mann hat 600 Euro von seinen Eltern gekriegt. Wir hatten 1050 Euro. Auf dem Dorf, ne? Also anders geht das ja nicht. Ne? 400 Euro Miete aber, ne? Das kannst du dir ja vorstellen, war trotzdem knallig, ne? Wir haben das alles gut hingekriegt. Wir haben das alles gut gemacht. Und da war eher so die Priorität war immer Kinder kriegen, Familie machen. Und alles andere wird sich schon zeigen.
Ja.
Und das hat sich auch gezeigt, dass uns das Kinderkriegen die größte Herausforderung ist, war, bleibt und alles andere sich dann eben fast wie ein Klacks anfühlt. Und so sind wir fast an vieles rangegangen.
Ja.
Auch an die Hofübergabe, an das Unternehmersein. Ach, wenn du so ein Unternehmen wie eine Familie leiten kannst, dann hast du wenig Angst vor anderen Dingen.
Und wie viele Geschwister hat dein Mann?
3 Schwestern.
Okay, also auch eher eine große
Familie. Ja, genau.
Und nicht vergleichbar mit eurer, aber...
Nee, aber er hat das davon auch immer geträumt und wir haben davon immer so... Und wir waren sehr, ich würde mal sagen, unsere Werte in Sachen Familie und dass das wichtig ist und dass das Geld oder sowas nicht so entscheidend ist, wie dass die Eltern da sind, war uns immer immer das Wichtigste. Und ja, immer so, ja, da sind wir beide d'accord. Ich brauche nicht ein schickes Haus, bevor ich Kinder kriege. Ich brauche nicht irgendwie, ja, wann ist denn genug Geld?
Ja.
So eine Antwort kriege ich ganz häufig. Ich brauche erstmal genug Geld. Ja, wann ist denn genug Geld? Mhm. So, ne? Klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber so ein Säugling braucht ja erstmal nicht so viel Geld. Ne? Und die werden ja irgendwann mal richtig teuer. So, ne? Da kann man ja drauf hinarbeiten. So. Und so sind wir da auch ein bisschen rangegangen. Sehr naiv. Und als meine erste Tochter geboren, wir hatten nicht mal einen Schlafsack. Also wir hatten ganz viele Sachen nicht. Und es hat sich gezeigt, dass unglaublich viele Menschen kamen und haben uns ganz viele Sachen geschenkt. Also wir brauchten auch gar nicht alles und unsere Naivität hat uns da vor vieles bewahrt und hat da, sonst fängst du das nicht an. Ne? Wenn du weißt, wie das ist mit Kindern, fängst du das nicht an.
Aber jetzt hast du so Pi mal Daumen noch 3 Jahre?
Ja, genau.
Okay, und hast du ein Ziel?
Wo sollst du also schön wären 6. Also das wäre richtig, wäre ich dankbar. Wäre ich dankbar, wenn das so klappen würde, wenn es 6 wären. Und ach, wäre das schön, ne?
Verrätst du, ob du junge Mädchen hast?
Nee, das weiß ich ja selber nicht. Das werde ich erfahren, wenn es raus ist.
Okay, hast du es immer so gemacht?
Immer so.
Und die schon geborenen Kinder, verrätst du
Also ich habe, hört es mal an, ich habe Mädchen, Junge.
Also hör mal.
Eine Traumvorstellung so ein bisschen, ne?
Ja, das habe ich mich auch gefragt zum Beispiel. Jetzt bist du in einer Familie groß geworden, da kam erstmal eine ganze Menge Buben.
Ja, genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das, ich weiß gar nicht, wie man es, aber dass es das auch praktisch ist.
Mit den Jungs?
Ja, mit den Jungs auf dem Bauernhof.
Ja, na klar. Das war natürlich total praktisch. Ja, Entschuldigung, tut mir leid.
Ja, bitte, du bist schwanger.
Ja, also meine Brüder, die haben natürlich eine unglaubliche Arbeitskraft mit reingebracht. Ne? Also, aber dementsprechend hat meine Mutti natürlich jetzt nicht so Hilfe gehabt. Ne? Ja. Aber nachher haben sich meine Eltern auch ein bisschen aufgeteilt, dass die 4 Großen sind mit meinem Vater und die 4 Kleineren haben da viel mit meiner Mutter gemacht.
Okay. Also, mir vorzustellen, wie die Dynamik an so einem Essenstisch ist oder auch im
klare Regeln auch, so ne? Spannend. Also so ein bisschen klare Regeln gab es ja schon. Ne? Also war jetzt nicht so, dass da Anarchie herrschte. Es war schon so, jeder hatte seinen festen Sitzplatz. Und das war auch so ein bisschen so, auch ein bisschen gewisse Dinge waren ja auch klar. Ne? Also das ist so, dass wenn man große Geschwister hat, dass die da zuerst den Pott in der Hand nehmen, was sollst du da machen? Ne? Ja. Also das war so ein bisschen, war auch okay. Es hat sich auch irgendwie zerlaufen. Es war ja auch jetzt nicht böswillig oder diskriminierend, sondern es war einfach so. Das war so eine stillschweigende Hierarchie, die auch in Ordnung war. Ja. Ne? Ohne, dass sie bewusst jemanden diskriminiert hat. Also ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber es war in Ordnung.
Habe ich so verstanden. Also ich habe mir dein Buch geholt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen übrigens, es war ausverkauft. Ich musste 2 Wochen warten.
Ist das nicht verrückt?
Das fand ich krass.
Ich finde eher jetzt auch 6 Wochen Lieferzeit, habe ich schicken mir Leute. Ja, total.
Ich habe jetzt mir auf dem Kindle geholt, was ich so fand, aber ich wollte es zumindest gelesen haben.
Ja, das ist sehr nett, dankeschön.
Also ich fand's super. Ich muss sagen, ich kann es mir richtig, ich habe ein Bild vor Augen, wie es am Küchentisch war.
Und ja, wild.
Ich finde, du hast deine Eltern, also du hast deinen Vater beschrieben als dominant und sprücheklopfend.
Immer noch, ist er immer noch.
Und deine Mutter als stark, aber gerecht.
Ja, total.
Und ich finde, dass du gleichzeitig total liebevoll und respektvoll über beide sprichst. Also auch wenn du sagst, ja, ich habe einen dominanten Vater, ist es total liebevoll, was du alles mit ihm teilst.
Ja, und so würde ich auch immer so meine Beziehung mit meinem Vater sehen. Ich reibe mich viel an ihm und an seinen Ansichten auch, ne? Aber immer liebevoll. Und er nimmt es doch ja auch immer an. Also er kann es ja nicht leugnen, ich bin seine Tochter. Ja. So, ne? Und da ist er so immer so, kein Mann ist gut genug für meine Töchter. So auch. Ne? Aber aber keine Frau ist gut genug für meine Brüder. Ne? Also das ist so ein bisschen so er hält uns sehr hoch und hat da unglaublich hohe Wertschätzung für uns ja auch. Und hat, auch wenn er so dominant ist und so manchmal so komisch schnackt, muss ich sagen, mein Vater hat ein ganz klares Wertesystem. Und das macht man so. Und wenn einer im Dorf stirbt, gehen gewisse vor als der eigene Stolz oder die eigene Eitelkeit. Und das sind natürlich Dinge, wo ich jetzt im Nachhinein, auch jetzt so retroperspektiv, wo man erst größer wird, eine eigene Familie hat, viele Dinge verstehe, die meine Eltern gemacht haben, die ich vielleicht als Jugendliche total doof fand.
Ja. Also bist du grundsätzlich mit deiner Prägung ja sehr zufrieden, ne?
Ja, was soll ich sagen, sehr zufrieden. Ich hatte natürlich die große Glück in meinem Leben, dass ich die Jüngste war, dass meine Schwester eine unglaublich tolle Rolle als Tochter vorgewiesen hat für mich, dass ich diese 7 Vitas von meinen Geschwistern so miterlebt habe. Und meine Eltern bei mir natürlich schon eine Altersmilde hatten. Ne? Also die waren dann ja recht was alt schon. Und die konnten mich dann ja auch nicht mehr so, die wussten, das wird schon alles gut. Die hatten ein anderes Vertrauen denn schon.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, wenn hier mein ältester Bruder sitzen würde, der würde da wahrscheinlich ganz anders über seine Prägung reden als ich. Ich habe natürlich eine ganz andere, auch wenn wir alle acht in der gleichen Umgebung groß geworden sind, hatte ich ein ganz anderes Leben. Als
ja klar,
meine,
jeder findet so seine Rolle auch in
ja,
seinem
genau,
Familienkonstrukt.
Genau, und ich hatte das, was mein auch ein ganz, ganz großes Glück in meinem Leben ist, mein bester Freund, Paul, immer noch mein bester Freund. Und wir haben uns im Kindergarten kennengelernt und seine Mutter, er war Einzelkind. Ja. Ne? Er war Einzelkind, ich kam aus der Familie, wir konnten so gut miteinander spielen. Ne? Und seine Mutter, die hat mich... liebt sie heute noch, also mit Liebe überschüttet. Also ich hatte dieses, und sie ist eine unglaublich starke Frau, und ich hatte meine Mutter und sie als zwei weibliche Frauen, die so stark sind, die mich so doll geliebt haben, das hat mich natürlich auch anders in die Welt getragen. Ich wurde wirklich mit Liebe und mit Selbstwert in auch ins jugendliche Alter getragen. So, also wenn ich darüber nachdenke und dann natürlich, du, Nora, stell dir das mal vor. Ne? Ich habe einen besten Freund, den habe ich immer noch. Ich habe meine sechs Brüder gehabt ne? und meinen Vater. Ich hatte immer Männer um mich herum, die mich geliebt haben. Ne? Und das und nicht dafür, wie ich aussehe oder so, sondern immer für das, wie man ist. Ja. Und das hat mich auch extrem geprägt. Das kann ich gar nicht leugnen. Also kein Mann kann mir ans Bein pissen. Ne? Weißt du, was ich meine
ja,
damit?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, was ich sinnbildlich gelesen habe. Du beschreibst in dem Buch eine Szene, wo du deinen zukünftigen Schwiegervater, das wusstest du zu dem Zeitpunkt noch nicht, am Merkstand triffst zum ersten Mal und ihn wegschubst.
Nee, das war der Altbauer, das war nicht mein Schwiegervater.
Ach, Entschuldige.
Wenn das mein Schwiegervater gewesen wäre. Nein, das war nicht mein Schwiegervater. Das war der Altbauer auf dem Betrieb, wo ich Martin kennengelernt habe.
Ach so, das war
so,
gar nicht der
gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Aber okay. Ja, genau.
Den hast du weggeschubst.
Ja, genau, weil ich das nicht einsehe.
Ja, das finde ich
ne?
einfach
weil
so
ich,
simpel.
Nee, das ist so simpel, ne? Aber es ist so. Ich hatte, wie gesagt, ich habe so eine männliche... Die immer gesagt haben, die mich immer als Equal, immer auf Augenhöhe gesehen haben, habe ich gar nicht gedacht, was glaubt der denn, wer der ist? Ja. So, weißt du, was ich meine? Nee.
Wenn man dir jetzt mit so Themen wie Gleichberechtigung kommt, ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja so von außen betrachtet, würde man denken, es ist bestimmt total Männerdomäne und so weiter, muss man sich auch durchsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite beschreibst du auch auf ein paar Seiten, dass du eigentlich als Mädchen es gerade in vielen Punkten noch viel leichter hattest, weil dir hatte man das ja eh nicht zugetraut auf dem Trecker. Und dann kommst du da mit dem Trecker um die Ecke und dann kriegst du ne High Five.
So ja, ja, genau.
Jetzt war sehr platt runtergebrochen.
Ja, ganz platt, ja genau. Aber es war natürlich schon so, dass Gleichberechtigung auf dem Betrieb, das ist ja auch immer so eine Frage, wie man das versteht. Und ich sage immer, mein Vater erzählt mir immer die Geschichte, wir hatten einen Kälberhändler. Also ein Mann, der auf den Betrieb kommt, der die männlichen Kälber mitnimmt und die zu einer Fresseraufzucht gibt, wo die nachher geschlachtet werden und dann Rindfleisch werden. Und also erst nach zwei Jahren ne, werden Kalbsfleisch, das ist übrigens nicht das Fleisch von Kälbern, sondern von schon ausgewachsenen Rindern. Und der hat immer gesagt, er hat das noch bis 80 Jahre gemacht und hat immer gesagt, der Erfolg eines Betriebes hängt immer von der Frau ab. Es hängt immer von der Frau ab. Und nach außen hin sind das dann die Männer. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ne, also wenn man so, ich habe da auch keine Lust zu, über Treckermarken zu schnacken und über die besten. Nee, habe ich keine Lust zu. Ja. Das ist nicht meine Passion. Es freut mich, wenn die da ihre Passion gefunden haben und dass da alles richtig, richtig Gas geben und so. Aber dann wird die Entscheidung doch zu Hause mit der Frau besprochen. Ja. Ne? Und das erzählt man vielleicht nicht so gerne. Ne?
Ja, die Regierung wird das ja nochmal genannt.
Ja,
das ist ganz schlimm.
Wie schlimm.
Ne? Ja, finde ich auch ganz schlimm.
Oh Gott.
Finde ich ganz.
Oh, das finde ich richtig schlimm.
Aber hört man immer wieder.
Ja, und meine Mutter sagt, ne? Und meine Mutter war ja immer im Hintergrund. Ja. Ne? Mein Vater stand ja immer, ne? Und er hat sich da als ne, stolzer Vater von acht Kindern, ne? Und meine Mutter hat sich immer in sich reingelacht, so, ne? Und, das, ne? Und er hat alles mit ihr besprochen. Bevor er überhaupt eine Bank oder irgendeinen Berater angerufen hat, hat er alles mit meiner Mutter besprochen. Und ich glaube, das ist, unterschätzt man, wie groß da der Zusammenhalt ist auf Betrieben. Und ich glaube, es gibt ja auch mal so Umfragen, die sagen ja, so und so viele sind Betriebsleiter, aber so und so viele fühlen sich auch wirklich damit. Das eine ist ja, was auf dem Papier steht und das andere, wie das dann wirklich irgendwie die Zusammenarbeit dann wirklich auf dem Hof auch wirklich ist. Und natürlich ist der Blick, damit werde ich ja viel konfrontiert, der Blick von der Stadt auf das Land oder auf den Bauernhof ist immer so, ist noch so alt, ist noch so traditionell, wo ich manchmal denke, dass die Frauen, die vor mir waren, was die für eine Emanzipation schon durchgemacht haben und dann wird das so klein geredet, das ist auch manchmal unfair.
Ja, stimmt. Wenn man jetzt überlegt, also du wusstest ja auch früh, dass dich das ganze Thema ja nicht nur begleitet und einfängt, weil du so da reingeboren bist, sondern du hast es auch studiert später und so weiter, also es ist ja wirklich auch deine Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, Kühe sind deine Begleiter.
Absolut.
Hast du mal den Wunsch gehabt, auch den eigenen Hof, also den Heuerschen Hof zu übernehmen?
Nö. Also es war ja relativ schnell klar, ich bin die Jüngste von 8 mit 6.
Das wird nichts.
Nee, also sich da in eine Fantasie zu verlieben, ja, ne, war natürlich immer romantisch, aber sehr unrealistisch.
Das hat dann aber nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern sozusagen mit der Hierarchie, also mit der Erbfolge.
Ja, ah, also ja, das so war dann, das. Ja, also nein.
Aber der Erste hat es nicht bekommen, oder?
Nein,
genommen?
Der wollte es ja auch nicht.
Ah, okay,
der wollte es auch nicht. Mein viertältester Bruder Klaas wollte das sehr gerne machen. Der ist aber auch sehr dominant, ja, und auch, ja, wollte da seine Dinge machen, Neuerungen machen, und mein Vater ist dann noch dominanter und konnte mit so einem dominanten Menschen nicht um. Mein Opa, Alfred, ja, der Vater ist von meinem Vati, ne, der war sehr devot. Der, ach, hat schon mit 15 gesagt, du Helmut, mach mal. Also der war schnell weg und mein Vater hat dann schon sehr früh Entscheidungen getroffen und kannte das gar nicht mit so einem dominanten anderen Mann.
Ja.
Und das hat mein Bruder Klaas, 3 Monate, dann ist er gegangen. Ganz schlimm. Und das war natürlich, der konnte nicht mit meinem Vater. Und dann hat mein zweitältester Bruder Knut, ist dann eingestiegen. Und ich habe großen Respekt vor Knut und wie er das mit meinem Vater aushält, durchsteht, weil ich wäre auch gegangen. Ich wäre ganz sicher auch gegangen.
Interessant.
Ich hätte es nicht gemacht.
Und wann bist du tatsächlich ausgezogen, um so, ja,
spät,
deiner Wege, ne, zu gehen?
Spät. Schäme ich mich auch nicht für. Ey, Hotel Mama, das war Trauma mit meiner Mutti. Ich bin ausgezogen, da war ich, ich muss kurz mal überlegen, 25.
Weil du hast eben so in so einem Nebensatz gesagt, dass dein, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube der Älteste, mit 15,
ja, oder so, der ist auf dem Nachbarhof. Mein Vater hat im Nachbarhof nicht im Dorf geblieben. Ne?
Ah, okay,
im,
okay,
Dorf geblieben, aber der wollte raus. Der hatte, okay, keine Lust mehr auf das Geschrei von den Kleinen. Kann ich verstehen.
Ja, ja, ja.
Und der ist sowieso sehr introvertierter, gerne Einzelgänger-Typ und ist dann einfach da ins Haus gezogen.
Okay.
Und hat da 150 Meter vom Bauernhaus, okay, entfernt. Okay. Man kann in eine fremde Stadt. Nein, Mittag, morgens, abends bei uns gegessen, alles. Ne?
Okay. Und du, also 25, da warst du ja auch wirklich nochmal ganz alleine wahrscheinlich zu Hause. Oder gab es noch so ein paar Nachbarn?
Nee, ich war ganz alleine zu Hause. Aber cool, mein Bruder hat über uns überwiegend gewohnt. Also wir hatten so, ich habe so ein Zweifamilienhaus. Ja, das war nett. Ich komme sehr gut klar mit meiner Mutti. Also wirklich, ja, das war total nett. Doch, das war sehr wertschätzend und ich war nicht viel zu Hause. Das muss ich dazu auch fairerweise sagen. Also den Strengen habe ich viel da geschlafen, aber sonst habe ich viel gearbeitet auch.
Ja. Wohin ging es dann mit 25?
Nach Rendsburg.
Ja,
klar. Ja, kennst du, ne? Rendsburg. Und da haben wir dann ja weiter studiert, mein Mann und ich. Und dann sind wir wieder, weil wir dann ein Kind hatten, Wohnung vergrößert, sind wir ins Nachbardorf gezogen von meinen Eltern. Da hat mein anderer Bruder einen Resthof gekauft und da war die obere Wohnung frei. Da sind wir dann eingezogen für nochmal 2,5 Jahre und dann sind wir in die Uckermark gezogen.
Die Uckermark. Und da, genau, ist es jetzt. Da ist der Biohof Paulsen.
Das ist jetzt der Biohof Paulsen, ganz genau. Da wohnen wir jetzt. Seit 3,5 Jahren.
Und da sind auch diese 320 Kühe.
Genau.
Da sind die 5, 6, 9 Mitarbeitenden angestellt.
Ja, also 8 und 3 Azubis.
8 und 3 Azubis. Da ist jetzt sozusagen jetzt dein Herz.
Ja, genau.
Jetzt kommst du aus einer riesigen Familie. Mhm. Schlägt dein Herz nicht auf oder bricht es nicht irgendwie regelmäßig, wenn man denkt, ich will gar nicht mehr bei meiner Familie? Oder ist es,
nee, also ich glaube, dass, weil ich bin ja die Jüngste und da, ich habe diese Abnabelungsprozesse von meinen Geschwistern alle mitgekriegt. Die haben ja alle vor mir eine Familie gegründet.
Ja.
Und die waren alle schon ausgezogen, verheiratet, hatten schon Kinder. Also es war, ich habe dieses Abnabeln immer mitbekommen.
Ja.
Und es war an der Zeit, dass ich mich auch abnabel. Also es war an der Zeit, es war völlig okay. Und es war auch, das ist jetzt auch ein Hard Take so, ne? Aber es ist ja, irgendwann gründet man seine eigene Familie.
Ja.
Und irgendwann ist dann die eigene Familie viel wichtiger als die Geburtsfamilie. Das klingt jetzt total hart im ersten Moment, ne? Aber jetzt ist natürlich so, nicht, dass sie nicht mehr wichtig sind, aber ich hab mich dann nur noch auf Martin und meine Kinder konzentriert und da meine Ressourcen, meine Energie reingesteckt. Und Martin genauso. Und obwohl wir da natürlich da mit seinen Eltern waren, aber es war dann klar, nee, Weihnachten feiern wir nur noch in der Familie. Und dann ist natürlich die Familie auf einmal ein ganz anderes Wort, zu sagen, in der Familie. Und das ist natürlich auch okay, das ist total okay. Ich liebe es, meine Geschwister zu sehen und ich liebe es, wenn ich dann wieder im Auto sitze und wegfahre.
Das kennen, glaube ich, viele.
Ja, das kann, glaube ich, ganz viele nachvollziehen.
Wenn ihr jetzt mal so alles zusammenziehen würdet,
ja,
also die haben ja wahrscheinlich auch noch so ein oder andere Kind
beigesteuert. Oh, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, es sind meine Eltern haben 15 oder 14 Enkelkinder, ich weiß gerade nicht, tut mir leid, falls ich jemanden hier vergesse, ja. Plus wir 7 sind 14, sind 8 und ja, 30, so Ü30 sind wir immer ungefähr.
Ja,
so
schlecht.
Pi mal Daumen so.
Pi mal Daumen,
Pi mal Daumen,
Ü30. Dann würde so eine Dorfklasse würde man füllen, ne?
Ja, genau. Mein Vater hat ja auch extra so eine Halle, ne? So, und da sitzen wir dann meistens.
Ja, cool.
Mhm, also weil es nicht anders geht.
Aber ich muss noch mal drauf rumreiten. Also,
na klar.
Du hast, Wir wollen ja hier über vor allem das Muttersein, über deine Muttersein sprechen. So, mhm. Jetzt hast du 4 Kinder in 5 Jahren, du wirst 5 Kinder in 5,5 Jahren ja, oder sowas, genau. Ne? Mhm. So, und deine Mama hat 8 Kinder in 11 Jahren. 11.
Ja, genau. Also ich würde auch ankommen, ne? Wenn ich jetzt das, ein bisschen, also bisschen ehrgeizig wäre, ne? würde ich das schaffen, ja, ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, warum scheint es euch vielleicht mit den Umständen des Platzhabens auch, des Draußenseins und so weiter, vielleicht auch nicht leichter zu fahren, das will ich jetzt gar nicht sagen.
Nee, das aber ist anders.
Es ist einfach anders. Also, du musst dir vorstellen, ich wohne in einer Mietwohnung,
ja.
Dritter Stock, ja. Vermieter wohnt über uns. Wenn wir zu Hause ankommen, sind die Kinder todmüde, dann fangen die an zu weinen und ich immer nur psch, psch, psch.
Schlimm.
Also das ist wirklich nervig.
Oh, es tut mir so leid, ja. Das tut mir richtig leid. Das musste sich dann auch noch in diesem ganzen Stress vom Mutterseins sich auch dann noch darum sorgen, was andere jetzt denken. Ne?
Das müsste mir egal sein. Also es müsste und es ist mir oft auch, aber... Ne?
Nee, man will ja auch Rücksicht nehmen. Ne? Und wie schwierig ist das, mit Kindern Rücksicht zu nehmen auf andere.
Und gleichzeitig will ich meinen Kindern auch nicht anerziehen, dass sie leise zu sein haben. Ne? Also es sind halt Kinder.
Ja.
Und bei euch können die wahrscheinlich, naja, es gibt sicherlich auch sehr viele Regeln, Strukturen und so weiter. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, was sie bei euch machen können.
Die haben keine Nachbarn, ne?
Aber sie haben keine Nachbarn.
Und bei uns wird geschrien, mein Sohn Hans, ne? In der Kita haben die mal gesagt, Annemarie, wir haben versucht zu sagen, pst, Hans, wir nehmen den so, wie er ist jetzt. Ne? Also so, weil das schaffen wir nicht. Und ich glaube auch, dass das was ist, was uns sehr dadurch sehr, sehr leicht fällt. Wir können machen, was wir können Fenster aufmachen, die können schreien. Wir haben ebenerdig, alles ebenerdig. Ja, wir haben keine Treppe, keine Kinderwegen schleppen, keine Einkäufe, die in den 5. Stock schleppen. Ja. Wir haben sowas, haben wir alles nicht. Kein Kinderwagen unten abstellen, dann mit einem Neugeborenen noch mit einem anderen Baby an der Hand die Treppe hoch und dann noch Einkäufe, haben wir alles nicht. Bei uns geht's rein, ebenerdig, die Kinder laufen gleich in ihr Spielzimmer. Ja. Und das alleine, ne, diese Einfachheit so, dieses der Umgebung, ist natürlich das, was uns dazu ganz geprägt hat. Deswegen war uns das so wichtig im Studium, so viele Kinder wie möglich zu kriegen, weil wir wussten, in der Stadtwohnung wird es anders. Ja. Wir haben ja in der Stadtwohnung in der Rendsburg, ich weiß nicht, wie viele wohnen dann, aber wir haben schon in der urbaneren Region unser erstes Kind bekommen und da ist das auch schon aufgefallen. Deswegen sind wir wieder zurück aufs Dorf gezogen, weil uns das doch ein bisschen zu sehr belastet hat, weil wir immer oh Gott. Meine Umgebung bringt das natürlich total. Und dann sind Martin und ich beide selbstständig und arbeiten von zu Hause. Und mein Mann sitzt morgens, mittags beim Kaffee und beim Abendbrot mit mir zusammen.
Ja.
Und wenn ich will, gehe ich bei ihm ins Büro und packe da mal kurz das Baby hin. Ja. Also es ist nicht so, dass meine Umwelt das nicht hergibt. Und das sage ich immer wieder, wenn ich in einer anderen Umwelt wäre, ich glaube, dann hätte ich nicht so viele Kinder. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Umwelt habe, in der ich lebe.
Ja.
Und auch nur deswegen sage ich das so selbstbewusst, bis 35 Kinder, ne, passiert. Also ich habe da größten Respekt vor. Und ich habe solche Konversationen mit meinen Freundinnen in der Stadt, die sagen, oh Gott, wenn wir ein Kind kriegen, müssen wir umziehen.
Ja.
Willst du umziehen?
Ja.
Und das sind alles so eine Problemchen, die habe ich mir noch nie gestellt. So eine Frage.
Das stimmt, ich will es aber trotzdem nicht schmälern, was du leistest da mit deinen Kindern den ganzen Tag.
Ich auch nicht, weil das ist wirklich auch heftig, ne? Ja, um Gottes Willen. Ja, hatte ich auch mal bei Instagram so eine Nachricht, die so richtig so, ja, bei dir ist das ja alles easy peasy so, ne? Vielleicht wirkt es so und dann tut mir das leid, wenn das so wirkt, ist es nicht. Also mit 4 Kindern ist es, ob jetzt mit 1 oder 4 Kindern, denke ich ja immer wieder, ne? Mein Alltag ist auch geprägt von den Kindern und fremdbestimmt vor allen Dingen. Und das ist natürlich sehr, sehr einengt und sehr, sehr ermüdend, langweilig. Na, also ich glaube, da können das viele, meine Güte, das ist manchmal nicht immer so.
Was ist so deine größte Herausforderung? Was stresst dich am meisten?
Der Alltag?
Ja.
Mein Handy will gerade klingeln, glaube ich. Das tut mir leid, ist Mittagsstundenzeit?
Ja.
Guck mal, ob wir klocken. Ja, siehst du, guck mal.
Nach 2.
Ja, siehst du, muss ich aufstehen. Das ist mein Mittagsstundenwecker. Ja. Tut mir leid, der bimmelt hier im Hintergrund.
Wenn er aufhört, ist er okay.
Ja. Also den Alltag jeden Tag zu bewältigen. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich wirklich nur von Tag zu Tag lebe.
Mhm.
Und ich habe jetzt zum Beispiel gewusst, dass ich den November unglaublich viel unterwegs sein werde. Und da habe ich im Oktober schon angefangen, so Adventskalender zu kaufen.
Wow.
Ja, und weißt du was? Dann kam der 1. Dezember und ich habe nur die Sachen, die ich im Oktober gekauft habe. Weil ich im November nichts geschafft habe. Nichts. Und das, da war ich wieder so, boah, ja, ich lebe wirklich manchmal von Tag zu Tag und es ist jeden Tag ein neuer Kampf.
Ja. Jeden Tag. Aber es sind wahnsinnig viele Aufgaben. Ich meine, du bist ja noch on top arbeitsfähig. Ja. Das auch, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Im Job sozusagen.
Ja, also total.
Du hast ja nicht nur alleine alles rund um die Kinder zu organisieren, auch mit Martin sicherlich. Mhm. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er da nicht mit anpackt. Hast du ja schon Einblicke gegeben. Aber viele fragen sich, woher nimmst du die Zeit? Mhm. Also hat dein Tag, klar, wenn man früh aufsteht, hat der Tag vielleicht ein paar Stunden länger.
Ja, woher nehme ich die Zeit? Ich glaube, die Zeiteffizienz ist eine andere geworden.
Ja.
Die ist von Kind zu Kind besser geworden. Wenn ich so daran überdenke, wie es war mit meiner ersten Tochter,
ja,
denke ich, das hätte ich alles niemals geschafft. Oh mein Gott, ich war damals froh, dass ich geduscht habe mit einem Kind.
Ja.
Und da hätte ich mir nichts anderes vorstellen.
Also das kennst du auch?
Ja, oh mein Gott, war das schlimm. Also für mich, ich sag das hier, ne? Das erste Kind, viele sagen ja, die Transition von 1 zu 2 war das Schlimmste. Für mich war die Transition von 0 zu 1. Die hat mich gekillt, die hat mich aus dem Leben genockt, die hat mich völlig den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich wusste nicht mehr, wo ich stehe. Und da bin ich auf echte Mamas gestoßen.
Ja.
Die haben mich so getröstet, das glaubst du gar nicht. Ja. Und da habe ich so eine ganz schlimme Angstattacken gehabt in der Nacht. Und weil du hast ja jetzt ein Leben, auf das du aufpassen musst. Eben. Und auf dieses Gefühl kann man sich, glaube ich, nicht darauf vorbereiten. Und da war echte Mamas, das weiß ich noch so genau, deswegen habe ich mich so gefreut auf den Podcast, wie ich da das gelesen habe und mich so abgeholt gefühlt habe und so, das hat mir die erste Zeit richtig, richtig
es
gut getan.
So sehr,
das hat mir so sehr geholfen, dass ich wusste, dass da, oh Gott, das geht anderen genauso. Ja. Das erste Kind hat mich total, und das weißt du was, ne? Das war so schlimm mit dem ersten Kind, ne? Ich war nach 4 Monaten wieder schwanger, weil wir gesagt haben, nicht schlimmer werden. Das kann nicht, und ist es auch nicht. Seitdem ist es auch nicht schlimmer geworden. Also für meine Traumata-Lösung von dem ersten Kind war das zweite.
Interessant.
Ja, wirklich, weil als der geboren ist, da war ich ja schon eingegruft. Ins Modi sein und so ein bisschen, ne? Und da wusste ich schon so ein bisschen mehr Bescheid. Ich sag nicht, dass ich alles wusste, aber ich wusste einfach ein bisschen mehr Bescheid. Und das hat mich so geheilt. Das hat mich so geheilt, mein zweites Kind zu bekommen, meinen Sohn. Und da einfach so, das kann auch alles anders sein. Das kann das alles entspannter sein. Ja, und dann war der Weg frei.
Meinst du denn, dass so deine eigenen Erfahrungen mit so vielen Kindern zu Hause auch dazu beigetragen haben? Weil, also als meine Kinder anfingen, sich zu streiten, da war ich ja ganz überrascht, dass sie jetzt, ich dachte, das beginnt erst später.
So,
weil zu Hause, das gab es bei uns halt nicht. Ne? Ich hatte keine Geschwister, mit denen ich mich reiben konnte. Das war für mich echt eine neue Erfahrung. Mhm. Also klar wusste ich, dass Kinder und Geschwister sich streiten. Mhm. Aber wenn man, glaube ich, das von zu Hause anders mitbekommen hat, dann ist man da wahrscheinlich auch ein bisschen resilienter, weil man halt weiß, dass es so ist. Und es ist halt auch mal laut und dann zieht der eine dem anderen in die Haare. Ist halt so.
Und ich weiß ganz genau, ich weiß von den Schattenseiten von Geschwistern, wie das ist. Aber ich weiß vor allen Dingen auch die guten Seiten von, wie das ist mit Geschwistern. Und ich bin immer wieder, sage ich wäre ohne meine Geschwister so einsam. So einsam. Ne? Ja. So, mit wem kann ich sonst so gut über Bauer Helmut reden? Und wie kein anderer versteht das. Mein Vater ist ein Sonnenschein, wenn er mit Fremden schnackt. Weißt du, der manipuliert die alle. Weißt du, was ich meine? Ne? Und meine Geschwister und ich, wir wissen ganz genau, der schnackt so einen dummen Tüch. Ne? So, und deswegen, also mit meinen Geschwistern, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich hatte auch schlimme Streits. Und oh Mann, ne? Die haben mich verhauen so. Ne? Ja. Und das sehe ich ja an meinen Geschwistern auch, an meinen Kindern, wie die sich streiten und im nächsten Moment spielen. Ja. Nichts wäre, noch nie was
nicht
passiert wäre. Überhaupt nicht. Mhm. So. Und also, wir sitzen hier alle im gleichen Boot und diese Kompromisse, die sie die ganze Zeit schließen müssen und diese Diskussion, die sie jetzt schon haben, so erst kriegst du das und dann nehme ich das. Also diese Konfliktlösung, davon kann man sich als Erwachsener manchmal echt ein Scheibchen abschneiden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Also wir haben jetzt gesagt, du stehst morgens früh auf, dann machst du deine Sachen, die du dir auch nicht nehmen lassen möchtest, weil du willst raus, du willst sozusagen.
Genau, aber es hat natürlich gedauert, bevor man da hingekommen ist. Ne?
Mhm.
Hat natürlich gedauert, sich auch selber einzugestehen, Mutter sein alleine, das ist es nicht. Das hat ein bisschen gedauert, weil man natürlich irgendwie immer dachte, das muss eigentlich so sein. Und es hat ein bisschen gedauert, sich da seine eigenen Grenzen zu finden und zu sagen, nee, ich glaube hier, ne, dann werde ich wahnsinnig. Und das dann zu kommunizieren mit seinem Partner, das schaffe ich nicht alleine. Und irgendwie wird das so nichts.
Ja.
Vor allen Dingen nicht, wenn wir das zusammen machen wollen. Und da war mein Mann natürlich so, ja, absolut, Annemarie. Du kannst die gleichen Sachen wie ich, geh raus. So, also da war mein Mann natürlich gleich. Ist natürlich schön, wir haben den gleichen Beruf, ne?
Ja.
Das muss man dazu ja auch mal fairerweise sagen, ne? Also ich kann besser Kühe melken, als er, würde ich jetzt mal hart behaupten. So, ne? Also war dann manchmal auch so, ja, mach du das doch. Also das war dann, aber auch ein Weg dahin, zu verstehen, dass Muttersein mich nicht alleine erfüllt.
Ja. Und trotzdem sagst du, es ist ein großer Teil deines Tages auch.
Ja, komplett.
Das heißt, um 7 oder so irgendwas bringst du die Kinder
zur Kita?
Zur Kita? Alle 4?
Ja, mittlerweile alle 4 jetzt, erst seit einer Woche.
Okay, wow.
Und Lönne liebt's. Super. Also mein Jüngster, der liebt das so doll. Der geht, er hat ja seine 3 Geschwister da.
Ja.
Und am Vormittag ist er die ganze Zeit alleine. Also ich hole die ja schon 11:30 wieder ab, ne? Also die sind um 11:30 kommen die alle wieder. Und vormittag hatte er immer, wusste er nicht mit sich selber, was er anfangen soll. Ja. Das war wirklich, und er spielt so schön alleine, aber nur wenn alle dabei sind. Ja.
Das kann ich auch nachvollziehen.
Ich kann das auch nachvollziehen, ja.
Und sind das denn, also da hast du so 4 Stunden oder sowas für dich, in Anführungsstrichen, nutzt du die dann wirklich für dich, ruhst du dich aus oder also wirklich so kraftschöpfend oder ist das eigentlich Arbeitszeit?
Gut, das hatte ich jetzt erst 3 Tage.
Ja.
Und in diesen 3 Tagen hatte ich recht, was abzuarbeiten.
Ja, okay.
Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht ändern und das ist auch in Ordnung. Das ist auch gerade, denke ich, so, ja, das schaffe ich gut. Wir gehen um 9 zu Bett. Also wir gehen sehr früh zu Bett.
Okay.
Wir sind sehr früh zu Bett, lesen dann noch im Bett, ne, und haben da unsere Quality Time. Ich glaube nicht, dass ich die zum Ausruhen nutzen werde. Dafür ist Instagram, guck mal, ich verfall hier in der urbanen Region. Instagram ist mir da zu sehr ein Job geworden, dass ich dem nicht täglich nachgehen muss.
Ah, okay.
Also das ist schon kommt mit vielen Verpflichtungen einher mittlerweile.
Ist es auch eine Einnahmequelle für dich geworden?
Ja.
Ja.
Also ich könnte davon leben, komplett alleine.
Ehrlich?
Ja.
Und weil darüber auch noch andere Anfragen wie TED-Talks, ich meine, du bist unterwegs und hältst TED-Talks, wie kam das?
Ja, das war, weißt du was, ein Kompliment. Die jungen Menschen in München, irgendwelche 15-, 16-Jährigen, haben gesagt, in so einer Besprechungsrunde mit diesem TED-Talk, wir wollen die tolle, lustige Bäuerin von TikTok, ja. Was war das für ein Kompliment?
Nein.
Die Szene oder der Topic von dem TED-Talk war an Bubble.
Ja.
Also aus eine ganz andere Blase reingucken. Ja. Und die haben mich dann vorgeschlagen, unglaublich riesiges Kompliment. Und wenn da junge Leute einen anfragen, ist natürlich was ganz anderes.
Ja, klar.
Und mittlerweile ist das auch so, dass ich viele Anfragen bekomme für Podcasts, für Vorträge, für ganz viele Dinge. Und das bespreche ich in erster Linie immer erstmal mit Martin, ist das drinne, ist das nicht drinne und wie können wir das logistisch hinbekommen? So, ne? Ich sage unglaublich vieles ab.
Und wenn ihr dann zu Hause eine Helping Hand bräuchtet, wären deine Schwiegereltern wahrscheinlich da, ne?
Ja, nicht so sehr.
Nee.
Nein, also jetzt würde ich jetzt, die Mittwochnachmittags haben sie 3 Kinder.
Ja.
Und das war's. Und das ist auch fein. Das ist alles besprochen. Das ist alles in Ordnung so.
Aber kann man sozusagen auf dem Hof so vor sich hin arbeiten und die Kinder spielen da rum?
Nein,
oder muss man die?
Mittlerweile bei uns nicht mehr. Und da versuche ich auch immer so eine Romantik zu nehmen. Wir haben 8 Angestellte. Ich kann nicht von diesen Menschen erwarten, dass sie auf meine Kinder Achtung nehmen.
Ja.
Und da fahren Trecker, da fahren kleine Trecker, da fahren Hoflader, da sind LKWs. Nein, geht überhaupt nicht.
Das heißt, ihr könnt nicht jetzt nachmittags oder ab 12 schon...
Einer muss die ganze Zeit bei den Kindern sein. Hundertprozentige Aufmerksamkeit auf die Kinder, die können nicht einfach mitlaufen.
Ja.
Dafür ist der Betrieb zu groß, viel zu viele riesige Silo-Wände und es ist kein Spielplatz.
Was denkst du, ab welchem Alter würde sich das wandeln?
Ja, 7, 8 glaube ich so, aber alle 7, 8. Und dann ist es unser Nerbe auf dem Hof generell, darf nie Spielplatz werden. Wir haben Güllegruben, ist natürlich alles gesichert so, ne? Aber das ist einfach, glaube ich, werden wir auch so, die kommen natürlich in die Landwirtschaft ran, ist alles gar keine Frage, aber das, wie damals, wie man sich das immer noch vorstellt, dass alle da süß mit Kälber füttern und so, so ist es nicht mehr.
Okay,
nein, so um die Romantik gerade mal so ein bisschen. Das ist ein Unternehmen und da sind Abläufe mit Fremdarbeitern und das ist natürlich, kannst du da den Mitarbeitern nicht da irgendwie, also Fremdarbeiter, LKW-Fahrer meine ich jetzt auch so, ne, die kommen von Fremden und unsere Mitarbeiter, denen kann ich da nicht zutrauen, auch noch einen Blick zu haben auf Kleiner. Das geht leider nicht.
Das klang in dem Buch über deine Kindheit noch ein bisschen
ganz anders. Ne? Ganz anders. Meine Kindheit, nur meine Eltern und meine Oma und Opa waren auf dem Betrieb. Der Einzige, der Trecker gefahren ist, mein Vater.
Ja.
Also der wusste,
und
wenn
du?
Er... ja, aber der wusste, wenn er auf dem Trecker sitzt. Er war der Einzige, der Trecker gefahren ist. Und das war was ganz anderes. Unser Betrieb, super klein, im Gegensatz zu dem, wo wir jetzt sind. Alles überschaubar, mit ganz viel Kleintieren, mit ganz viel eher kleinstrukturiertere Landwirtschaft, die eher auch nicht so romantisch, wie man sie gerne darstellt, mit unglaublich viel Arbeit, mit unglaublich viel Ding verbunden. Aber da war natürlich ein ganz anderes Aufwachsen. So ein Aufwachsen, was ich hatte, haben meine Kinder nicht.
Würdest du dir mal wünschen, dass eins deiner Kinder euren jetzigen Hof übernimmt?
Natürlich. Also wir spielen ja auch ein bisschen mit unserem Glück, ne? Ja. Also wir provozieren es ja auch ein bisschen, ne? Wir holen es ja praktisch jedes Mal Neues los, so, ne? Vielleicht einer, wir provozieren es ja auch ein bisschen, aber wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. Und wenn da gar keiner Lust zu hat, dann ist das so. Also mein Mann und ich hängen da nicht mehr so romantisch dran. Also ich möchte das so ein bisschen trennen, ja? Also das ist unglaublich dankbar, unglaublich privilegiert, wie wir leben. Auf dem Bauernhof, auf dem Land so groß zu werden, und wenn keins unserer Kinder das möchte und lieber in Berlin Flippy Dippy sein wollen, total. Also wenn sie da richtig Bock drauf haben, auf alle Fälle, aber wenn wir merken würden, dass das einer so halbherzig macht, auch das ist auch nicht gut.
Ja, stimmt. Okay, also dann holst du deine Kids wieder ab.
Ich habe Mittag gekocht, ne? Also genau, das mache ich auch immer noch. Ne?
Genau, das ist ja auch noch dann das Nächste. Mhm. Dann kriegen die alle erstmal Verpflegung.
Ja, also die hatten Mittag in der Kita, aber es ist natürlich nichts über Muttis Mittag. Da gibt es immer noch so einen zweiten Snack. Ne?
Ja, sehr gut. Also das ist ja auch wieder etwas, was auch deine Zeit kostet.
Ja, kochen meinst du?
Ja, kochen machst du gerne. Aber Wäsche, da habe ich eine Gemeinsamkeit mit dir. Wäsche ist ja die Hölle auf Erden. Ja.
Und ich freue mich über Tipps und Tricks, wie man Wäsche wegpackt. Weil ich hatte jetzt schon welche hier einfach in Sachen reinstopfen, weißt du, in so Kartons so reinstopfen. Das fand ich ziemlich, ziemlich naheliegend. Mhm. Da finde ich mich sehr, ja, das probiere ich vielleicht mal. Ja, okay. Aber das ist schon, ja, Wäsche ist schon richtig heftig.
Also alles, ich will darauf hinaus, alles, was das sozusagen das Familienleben betrifft, das Haus, den Haushalt, das ist ja, kann man sich ja von morgens bis abends mit beschäftigen.
Ja, komplett. Kann man auch, mache ich aber nicht.
Das heißt, wenn die Kinder dann da sind, ist eigentlich deine Arbeitszeit in dem Sinne, also du hast dann Feierabend, was so den Hof angeht, und dann ist Familie angesagt.
Und dann ist Familie, komplett.
Und Martin kommt um 17 Uhr rein, oder?
Ja, ungefähr. Also im Sommer manchmal auch gar nicht, ne? Also im Sommer ist es eher häufiger, dass er dann erst, wenn die Kinder schon zu Bett sind. Aber das ist erntebedingt, das ist sommerbedingt, das ist einfach, gibt es Stoßzeiten in der Landwirtschaft, da muss man durchziehen.
Ja. Und Wochenende gibt es ja eigentlich im Grunde auch nicht.
Doch, schon. Ja, das ist so. Wir haben uns ja ein bisschen entfernt von diesen, wir haben ja viele Mitarbeiter. Wir haben ein unglaublich gut selbstständiges Team.
Ja.
Wir haben Roboter mittlerweile gemacht. Also wir haben einen sehr modernen Milchviehbetrieb mit sehr klaren Arbeiten, also unsere Arbeit lastet auf ganz vielen Schultern.
Okay.
Wir sind 24/7 in Bereitschaft, jeden Tag.
Ja.
365 Tage.
Ja.
Wir sind jeden Tag auf dem Betrieb. Aber das heißt nicht, dass wir kein Wochenende haben.
Okay.
Wochenende, ich sage immer so, da gehen wir halt 3-4 Stunden raus und dann ist Wochenende. Aber 3-4 Stunden ist bei uns um 8 Uhr zu Ende. Ja. 8 Uhr morgens. Dann frühstücken wir alle zusammen. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Weißt du, was ich meine? Und wir haben eine Arbeit getan und dann sind wir noch auf Bereitschaft oder am Nachmittag noch mal ein halbes Stündchen raus und eine Stunde raus oder zwei. Und unsere Wochenenden, da haben wir uns eigentlich sehr für eingesetzt. Auch meine Schwiegereltern schon immer.
Okay. Wie sieht es aus mit Urlauben?
Ja, schwierig. Haben wir auch gerade nicht so große Lust zu.
Okay.
Urlaub mit 4 kleinen Kindern. Yeah. Alter, nee. Also das ist schon echt, was du da alleine mitschleppst.
Ja.
Oh, und bist da alle neben. Und dann die erste Nacht ist sowieso mal scheiße, weil die Kinder das Bett nicht kennen und alle so verdammt aufgeregt sind. Kann ich auch. Ich ja auch. Ne? Ich schaue auch die erste Nacht scheiße. Also nee, Urlaub gerade noch nicht so. Ich freue mich auf einen Urlaub, wenn alle alleine sich anziehen können und ihre Jacken anziehen können, selber.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Und solange machen wir mal am Wochenende. Ne?
Okay. Mhm. Wochenende auch mal mit Martin alleine?
Nein.
Spinnst du?
Was fragst du mich hier so intim? Nee, also ich glaube, das letzte Mal, als Martin und ich eine Nacht alleine war, als wir unseren 5-jährigen Hochzeitstag gefeiert haben, ganz romantisch, ne? In einem Hotel im Nachbarort, also 10 Minuten weg. Wunderbar, war richtig, richtig schön. Und das ist auch gut. Also mein Mann und ich, wir passen sehr gut aufeinander auf. Also wir haben
ist ja die Basis von allem.
Ja, genau. Und das, also ich sage das immer gerne so. Erstmal ist jeder für sich selber verantwortlich. Also ich kann meinem Mann nicht die Schuld geben, wenn es mir schlecht geht, so, ne? Mhm. Weil ich bin erstmal für mich selber verantwortlich und er für sich, wenn man jetzt sowas aufbauen würde. Und dann ist unsere Ehe. Weil die ist der Grundstein für den Betrieb, für unsere Kinder. Und dann kommen unsere Kinder. Ja. Und da denken immer so, oh, wie kannst du die Kinder nicht zuerst nennen? Oh mein Gott.
Ich sehe das so wie du. Das, was Martin am Anfang gesagt hat, dass er gesagt hat, ich heirate dich deinetwegen,
ja,
nicht
genau.
wegen der Kinder. Mhm. Das ist ich will gar nicht sagen, dass andere Wege nicht auch funktionieren können für andere, mhm, aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Und wenn die irgendwann mal aus dem Haus sind, dann ist man wieder zu zweit.
Und weißt du, davon reden wir immer. Ich sag mal, ich gucke ihn manchmal abends an, ne, und wir, das Haus sieht aus, die Küche, aber um 19 Uhr ist Feierabend, machen wir gar nichts mehr, weil irgendwann ist auch mal Schluss. Dann haben wir 2 Stunden füreinander. Und dann sage ich immer, du und ich in 30 Jahren in Lissabon. So ganz realistisch gesagt. Ne, so, aber das ist immer etwas, was uns beiden dann so Kraft gibt. Ja. Weißt du, so sozusagen in 30 Jahren, du und ich. Und ich bin dann vielleicht in der Endlife-Kreises und wandere dahin, ne? Und er, weißt du, so, und wir treffen uns dann da. Genau. Und also, nee, das ist schon, die Prioritäten sind ganz klar. Jeder kümmert sich erstmal um sich selber, dass es dem eigenen gut geht und guckt nach seinen Bedürfnissen. Und dann die Ehe und dann die Kinder.
Ja.
Und das, wir haben eine, ich bin auch sehr stolz auf die Ehe von mir und meinem Mann, aber das geht einher mit sehr viel Arbeit.
Ja.
Also wir reden sehr, sehr viel und reiben uns auch immer noch, immer sehr, sehr viel. Wir fordern uns immer noch heraus. Ob das politisch ist, ob das emotional ist, ob das irgendwie irgendwas anderes ist, sind wir immer viel in Diskussion.
Wie sieht's aus mit Therapien auf dem Land?
Ja, gut.
Das ist doch etwas, was in der Stadt, glaube ich, immer verbreitet ist.
Ja gut, so inflationär ist es bei uns nicht. Ne? Also dass da jeder das macht. Also alle meine Freundinnen, ja, Therapie, klar, safe. Ne? Okay, ich spreche gleich mit meinen Therapeuten. Das ist schon normal. Ne?
Ah, okay.
Das ist schon ganz, also nicht bei mir.
Habe ich erwartet.
Ich
habe auch mir vorstellen können, dass man vielleicht sagt, nee, also so einen Schnittenbück machen wir nicht.
Das ist schon wieder alt. Okay. Das war schon, okay. Meine Eltern sind da auch schon viel offener für.
Okay,
das ist glaube ich schon komplett, nee, jeder hat verstanden, Alter, wenn es dir schlecht geht, hol dir Hilfe.
Ja.
Doch, das ist nicht mehr so. Das hält sich sehr, sehr hartnäckig. Ne? Dieses Bild vom Land, in dem man hingeht und das ist da
ja
eine
hier.
Zeitreise zurück in die 50er.
Ja.
Ne? So, das, und ne? Das, und ich erfreue mich daran auch immer, ne? Weil ich das immer so höre und denke so, nee, aber ich weiß nicht, wie viele bei uns in der Nachbarstadt, wie viele Therapie-Coaches, Heilpraktiker das alles gibt. Also das ist alles ganz up-to-date.
Deswegen habe ich ja dein Buch auch so gerne gelesen, weil es wirklich auch mir selber immer
entzaubernd
mal wieder
ein bisschen ist. Ne? So.
Also
die Landjugend, die ist dann nicht mehr so grün hinter den Ohren.
Jetzt sitzt du hier schwanger vor mir.
Ja.
Wie fühlt sich die 5. Schwangerschaft an?
Ich muss dazu sagen, und ich weiß dazu, wie zähle ich schon wieder zu Frauen, mir geht das fantastisch in der Schwangerschaft.
Super.
Ja, ich freue mich auch.
So schön.
Ja, weil ich habe mit immer so viel. Ehrlich? Ja, und ich genieße das. Diese Hormonbalance genieße ich. Mein Darmbartwuchs wird weniger, weißt du? Ich muss anstatt jeden Monat einmal.
Was sind die Vorteile?
Ja, einmal wachsen muss ich das einmal im Jahr machen. Also einmal in der Schwangerschaft muss ich mein Oberlippenbart wachsen. Das war's.
Ja.
Sonst muss ich das jeden Monat machen. Ne? Und ich habe extrem unter meinen Hormonschwankungen nicht gelitten. Ich habe es natürlich embraced, ne? Aber es war natürlich immer auch ein bisschen herausfordernd. Und ich habe es immer gemerkt, wenn ich schwanger bin, so, my job is done, weißt du? Mein Hormonaushalt hat sich gedacht, ich habe es geschafft, so, jetzt können wir ein bisschen resten die nächsten 10 Monate. Also ich genieße schwanger sein, extrem.
Und waren alle deine Schwangerschaften so...
Ja,
easy
super.
Peasy,
ja.
Du hast trotzdem aber körperlich weitergearbeitet wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also das ist ja von wegen, ich darf jetzt nichts mehr tragen und heben, das weiß man ja schon ab dem 2. Kind, dass das gar nicht machbar ist im Alltag.
Ja, das ist natürlich, da hätte ich vielleicht auch besser auf mich aufpassen müssen, so, ne? Aber wenn man sich körperlich fit fühlt, unterschätzt man das ja auch manchmal, ne? Also es war dann natürlich schon so, wenn man so hochschwanger ist, da, ich erinnere das noch, da habe ich mit meiner Tilda, hatte ich auf meinem Bauch sitzen und ich habe Kälber gefüttert. Also das war schon... Das war schon ganz schön heftig. So.
Und die Geburten? Also gibt es sowas wie einen Mutterschutz vorher? Kannst du dich dann drumherum ausruhen, zurückziehen oder ist eigentlich...
Also ja, dadurch, dass ich natürlich eine sehr, sehr schöne Situation hatte oder habe mit auf unserem Betrieb, mit meiner Schwiegermutter, konnte ich das schon, ne? Und konnte mich da natürlich aus Behandlung von Kühen zurückziehen und sowas alles, nicht mehr direkten Kuhkontakt, und konnte da so ein bisschen eher im Hintergrund arbeiten. Definitiv, aber ich weiß, dass viele Frauen auf dem Land das nicht haben. Meine Mutter als sie mit mir schwanger war zum Beispiel, hat sie abends gemolken, ich bin in der Nacht geboren, so, dann war sie einen Tag im Krankenhaus und war danach wieder im Melkstand. Also und das ist die Realität auch heutzutage noch von manchen Frauen, die da also unglaublich tough sind.
Das heißt, ihr plant jetzt gar nicht um die nächste Geburt herum irgendwie?
Nein. Nee. Irgendwas? Nein. Oh Gott, ist Mais auf Saat. Wird richtig stressig. Also, wie ich jetzt sage, das wird das erste Kind vor der Ernte so richtig. Ach, das wird auch noch blöd, so ein bisschen. Ne? Aber gut, das ist dann so.
Das muss sein.
Meine Geschwister und auch bei meinem Mann sind alle im Frühjahr geboren.
Ja.
Und mein einer Bruder Knut, der ist im Juli geboren. Alle anderen nicht im Sommer.
Und das ist kein Zufall.
Das ist kein Zufall. Dass alle im Winter oder im Frühjahr, nicht im Sommer, nicht in der Ernte. Das ist kein Zufall.
Verstehe.
Wird eine Wanne ausrutschen, ne?
Ja, das kann ja auch passieren.
Das kann ja auch passieren, ja.
Jetzt hast du ja quasi eigentlich Every Day Bring Your Kid to Work Day.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du dir so wünschen würdest, was. Also was würde dir so richtig im Alltag irgendwas abnehmen, eine Last abnehmen oder eine
Ja, wenn Hilfe mir einer Wäsche die Wäsche macht. Oh, wenn mir einer die Wäsche machen würde, wenn mir einer, also Haushalt, Haushalt, das wär für mich eine Entlastung, auch für Martin. Für Martin, er macht ja auch Haushalt.
Ja.
Für ihn wäre das auch eine Entlastung, einfach so. Und das ist jetzt auch ein bisschen zweischneidig, wie ich das jetzt auch sage, dadurch, dass ich Instagram auch in meiner Region habe, ist es vielleicht schwierig, jemanden zu finden, der mich nicht kennt. Weißt du, oh Gott, das klingt so arrogant, aber du weißt, was ich meine,
ja,
oder?
Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja, und das ist natürlich, hat dieser Mensch, der bei uns arbeitet, einen unglaublichen Einblick in mein privates Leben.
Ja, stimmt.
Weißt du, was ich meine? So meine Schlibbis und was meine Kinder so. Und das hemmt mich extrem, jemanden in meine Familie zu lassen. Weil ich mich damit sehr angreifbar mache.
Ja.
Und das möchte ich nicht. Und dementsprechend sind wir da auch ein bisschen, kommen wir nicht weiter, mein Mann und ich. Also Haushalt wird immer unser Problem sein.
Aber es gibt ja eine Generation, die dem Ganzen etwas ferner ist. So eine Person wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber sowas muss man natürlich auch erstmal finden. Ja, und wir wohnen ja mitten auf dem Land. Das ist dann natürlich auch.
Gibt es denn noch ein paar Sachen, die so mit dieser Instagram-Öffentlichkeit und TikTok-Öffentlichkeit und so weiter einhergehen, wo du sagst, das habe ich nicht bedacht. Also so lange machst du es ja noch gar nicht.
Nee, so lange machst du nicht.
So seit der Geburt von deiner Tochter, deiner ersten Tochter?
Nee, ich mache es seit 2,5 Jahren erst.
Ach so, ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, mal runterzuscrollen.
Ja, aber das ist im Mai 22 habe ich angefangen.
Ah ja, okay.
Und da waren wir knapp ein Jahr in der Uckermark.
Ah, okay.
Und nö, eigentlich ist das alles sehr, sehr nett. Alles sehr, sehr wohlwollend und alles ganz fantastisch. Es ist natürlich, wenn ich so auf Agrarevents bin, also sag ich mal so, meine Blase komplett und da sind, das ist natürlich schon heftig, ne? Also das kann ich nicht leugnen. Die wissen Bescheid, die wollen ein paar Bilder mit mir machen und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die sehr, sehr spannend ist und die ich gerne genieße, aber manchmal fehlt mir die Anonymität auf jeden Fall.
Ja, verstehe.
Ja, aber in Prenzlau ist es schon so, also bei mir in der größten Stadt, da ist das schon so. Also da ist das schon normal, das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Die Verkäuferin, ne, zwinkt mir zu und macht einen Kommentar zu der letzten Story oder so. Alles ganz süß, also ganz, ganz süß. Aber natürlich welche, die das nicht so, ne, so, ich werde natürlich, endlich sehe ich dich mal so an der Straße angeschnackt, so, aber das sonst schneidet das nicht so sehr an.
Hat das denn so als Hobby angefangen oder hast du schon komplett gedacht, so das könnte, ich meine,
es kam aus der tiefen Punkt der Einsamkeit und Verzweiflung auch heraus. Ne? Ich hatte gerade mein drittes Kind geboren, war nur Mutti, ne? Und war so, boah, das ist es nicht. Ich muss jetzt irgendwie mal erstmal der West-Ost-Clash, ne? Der Kulturknall da und dann irgendwie da noch alleine sein, keine Freundin, keine Familie da haben, außer meinen Mann und seine Familie. Und dadurch hat sich was ganz, jetzt bin ich nicht mehr einsam. Nee, so, das hat sich was ganz Tolles entwickelt.
Was würdest du sagen, was du für eine Mutter bist? Gerade wenn du deine eigene als gerecht, stark und gerecht beschrieben hast, kannst du dich da so einreihen? Oder bist du
auf alle Fälle. Also ein Punkt würde ich dazu noch, also stark, gerecht, aber auch sehr liebend.
Ja.
Also sehr, ich versuche das auch gerade so. Es wird unglaublich viel geschmust und jeder Streit wird ausdiskutiert und das bringt dich ans Ende. Ne? Und gerade mein Sohn Hans, der ist, ne, und aber da wird jeder Streit bis aufs Mark wird sich auseinandergesetzt und ich. Ne? Aber ich sehe das immer so, dass das versuche ich zumindest, dass die, also immer mit liebend, immer ich hab dich lieb, ne? Aber das geht nicht so, ne? So, also schon sehr, sehr grenzensetzend und aber dafür haben sie alle keine Socken an. Sowas, weißt du, was ich meine? So, also die Prioritäten sind da eher auf das Zwischenmenschliche, als dass sie alle die Nase geputzt haben.
Ja.
Weißt du, was ich, kannst du, ne, so.
Man hat so seine Werte und die muss man auch irgendwie vermitteln zwischen den Zeilen. Man kann das auch nicht.
Nee, genau. Und ich kriege ja immer wieder, gerade heute hatte ich meinen Sohn, der hat ja gar keine Socken an. Ja, das ist so ein Spruchstandard, ne? Mhm. Oder so, Mensch, du musst ja deine Nase oder gar keine Mütze.
Oh Gott, das
Ja, aber ich meine, aber da meine ich so, das ist in meiner Wertigkeit sowas von überhaupt nicht wichtig. Klamotten kriege ich geschenkt und ich freue mich, die haben da irgendwas, die sehen so 80s-mäßig aus, meine Kids, das ist wirklich ganz niedlich, aber dafür wird nicht geschopst, dafür wird nicht, weißt du, was ich meine? So, also da ist mein Mann und ich, wir sind kommunikativ so doll, weißt du, was ich meine? Siehst du meine Körpersprache? Also mein Mann und ich versuchen da so zu reden mit unseren Kids. Und dann will sie keine Jacke anziehen, okay, dann nehmen wir die aber mit. So,
ja,
okay.
So bin ich auch.
Ja, dann nehmen wir die aber mit. So bin ich auch, ja. Das ist ein Kompromiss und wir versuchen dann immer Kompromiss. Ich sage immer, so geht das aber nicht. Was machen wir denn jetzt?
Aber wenn du jetzt so auf die Städter guckst, ne?
Ja.
Gibt es da nicht so ein paar Sachen, wo du dich nur drüber totlachen kannst? Wobei die sich so Sorgen machen, aufregen und so weiter. Gerade wenn du jetzt sagst, so, ob sie nur eine Mütze anhaben, eine Jacke anhaben oder so. Und ihr, sag ich mal, wahrscheinlich sagt, also schnelles Wetter gibt es nicht, nur die falsche Kleidung, lalala.
Der Spruch. Oh Mann, ja, über die Eitelkeit vielleicht auch ein bisschen.
Ah,
also, und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in der Stadt bin, dass ich die Kids sehe und ich denke, wow, meine Fresse, bist du stylisch oder was? Hello? So eine Schuhe hatte ich noch nie an. Ja. Die waren bestimmt teurer als mein ganzes Outfit. So. Also doch, es überrascht mich schon, so eine Bubble wahrscheinlich auch, wenn ich die sehe, wie die Kids auch aussehen, wie die gestylt sind. Ja, das haut mich schon um. Also so eine gewisse, das haut mich sowieso immer in der Stadt um. Das muss kurz noch mal als Aufhänger. Jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, denke ich immer so, weil mir sagen immer alle, wie uneitel ich bin. Ich kriege das ja gar nicht mit, ne? Auf dem Bauernhof. Wer zieht sich denn da hübsch an? Ne? Ja, jetzt mal so ganz ehrlich. Ja. Ne? Und dann sagen immer welche so, Annemarie, du birgst immer so wie aus dem Alltag. Ja, das ist mein Alltag. Ne? Und wenn ich dann aber in der Stadt bin, oh, dann merke ich auch, ach du Kacke, weißt du, was ich meine? Dann merke ich immer wie, oh Gott, vielleicht hätte ich da auch mit, da kriege ich auch ein bisschen Druck, weißt du, was ich meine? Dann muss ich auch, denke ich, oh, jetzt brauche ich auch mal was Neues. So, ne? Man, die alten Pullis von Mutti sind es nicht mehr. Und da bin ich immer erschrocken, dass das so oft die Kids auch schon so ein bisschen ist. Dass die sehr, sehr eitel sind. Ne? Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie die Kids groß werden, ob die dann geärgert, die anderen ärgern, weil die nicht die neuen, ich weiß nicht mal, welche Marke jetzt ist. Aber ne, ich kaufe auch mal gerne einen Pullover für 60, 70 Euro. Lüge ich hier niemanden an. Ne? Und dann ärgere ich mich, weil der doch in der Scheiße landet. Ne?
So. Ja, klar. Es ist, würde in deinem Alltag ja gar keinen Sinn machen.
Nee, gar keinen. Genau.
Aber ich frage mich auch mal so ein bisschen, ob man nicht. Gerade bis die Kinder, sage ich mal so, knapp vor der Pubertät sind, ist das ja eigentlich das ideale Leben, so wie sie bei euch leben können oder so wie du auch aufgewachsen bist, sage ich mal.
Ja, so freiheitlich. Ne?
Genau. Und dann kommt auch mal so eine Phase, wo man vielleicht auch mal was anderes will, was dann vielleicht das Dorf nicht bietet.
Ich habe meine Teenagerzeit, habe ich Dorf gehasst. Komplett gehasst.
Was hast du denn da gemacht?
Ja, was Fahrrad gefahren. Ne? Was sollst du denn machen? Den Fahrrad gefahren zur nächsten Bushaltestelle und damit irgendwo hin und so. Also als Teenager hat man dieses Limitierte im Dorf total gehasst.
Ja, ne?
Also komplett. Diese Freiheiten, die man eben nicht hatte, in eine Disse gehen, irgendwie in eine Parkbank zu chillen. So. Ich hatte ja nicht mal Nachbarn, weißt du? Also das war total scheiße. Aber als Kind war es natürlich total frei und wir sind über die Koppeln gelaufen und kamen irgendwann so wieder. Schön. Und da war natürlich irgendwie, war alles ein bisschen anders. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich ich habe eine absolute Herzensfreundin, Berlinerin, ne?
Ja.
Und die erzählt mir, dass sie nie in ihrem Leben würde sie Kinder auf dem Land großziehen. Da haben die doch keine Freiheiten. Und ich habe so gelacht, weil das ist ihr Leben hier. Und ihr Leben ist Stadt, ist Freiheit. Für mich ist Landfreiheit.
Ja, ist
und somit prägt uns ja natürlich auch unser Leben, wie wir groß werden. Deswegen ist es vielleicht auch anmaßend zu sagen, auf dem Land ist das Beste groß werden. Weil die in der Stadt sagen, für mich ist das Kind kann hier, kriegt da die Förderung, die es braucht, hier den Arzt gleich und hier die Karte, Jinjutsu spezialisiert auf Handgelenkstraining. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja wirklich so spezialisiert. Das habe ich ja. Ich kann ja froh sein, wenn ich irgendein Angebot habe bei mir. Also
das ist immer der Blickwinkel.
Ja, genau. Es ist der Blickwinkel. Deswegen ist das vielleicht auch schwierig, so zu pauschalisieren. Aber um darauf zurückzukommen, die Eitelkeit. Das ist, glaube ich, das, was ich immer als größten Unterschied wahrnehme zwischen Stadt und Land.
Ja.
Und ich habe ja auch immer Leute aus der urbanen Region, wenn ich immer Journalisten habe, ne, oder Fernsehteams, ne. Und ich garantiere dir, die kommen mit weißen Turnschuhen. Ich garantiere, und ich hatte das noch nie, dass irgendwelcher, doch, die älteren Tontechniker oder Kameramänner, die haben Gummistiefel dabei, die haben altes Paar Schuhe dabei. Die Jungen, alle weiße Schuhe, Turnschuhe, das ist sogar egal, welche Marke, alle. Und ich lache dann immer, na, euch sieht man das sofort an, dass ihr, die kommt hier mit weißen Turnschuhen auf den Bauernhof und die lachen dann darüber. Haben ihre neuesten Jacken an. Und ich sage, Leute, stinkt hier danach. Ne? So, also, das ist schon eigentlich sehr erfrischend.
Passiert das oft, dass der Kamerateam zu bekommen?
Ja, sag ich, aber ich mache das mittlerweile nicht mehr so viel.
Ja, okay.
Weil es doch, ist ja doch immer sehr...
Auch aufwendig, ne? Es schnappt dir auch wieder Zeit.
Ja, genau. Und das macht mir immer sehr viel Spaß. Und ich habe da ganz viel Erfahrung jetzt schon gesammelt. Und jetzt können auch mal andere ihre Höfe zeigen, oder? Denke ich mal so. Ist ja auch mal gut, ne?
Aber jetzt nochmal zu dem Thema Zeit. Ich meine, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Mhm. Wann hast du das jetzt noch unterbekommen?
Ich hatte natürlich unglaublich Hilfe dabei. Ne? Das will ich hier auch gar nicht leugnen. Ich hatte einen fantastischen Co-Autor.
Ja.
Und er hat mir immer Fragen geschickt.
Ja.
Und die Fragen habe ich immer beantwortet. Ich habe mein Word-Dokument, wenn du das siehst, was da für Rechtschreibfehler drin ist. Mein Deutschlehrer würde sich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, Annemarie. Und ich habe es halt in dem schlechtesten, wahrscheinlich satzstrukturellen Deutsch geschrieben. Und er hat das fantastisch umgeformt.
Also hat er hervorragend. Ich habe deine Stimme im Ohr.
Ja, genau. Und wir haben ja viel geschnackt. Wir haben unglaublich viel Zeit miteinander verbracht und viel geredet darüber und viele Fragen nochmal nachgebessert. Und am Ende war das für uns die Beste. Er hat meinen Schnack kennengelernt so. Und ich habe dann immer geschrieben.
Ja.
Ich schnell auch gar nicht auf Rechtschreibung geachtet. Ja. Ne? Dass der sich da so durchgewühlt hat. Ey, Shoutout an Alex an dieser Stelle. Und hat das einfach fantastisch schön formuliert.
Und wie lange hat das gedauert?
Lange. Also ein halbes Jahr oder so waren wir echt.
Das finde ich aber nicht lange. Hab ich jetzt also
ach so, ja.
Nee,
für mich
so ein Buch zu schreiben. Viel.
Guck mal, ich mache ein Video in einer Stunde fertig.
Ja,
das ist
ja
natürlich
so ein
Buch
schon
ein ganz anderes Projekt gewesen. Und da war er fantastisch. Und für mich war das ein Riesenprojekt. Ich hatte auch jetzt, ich soll unbedingt ein zweites schreiben.
Ja.
Habe ich aber auch gesagt, das schaffe ich nicht.
Ja,
das
muss ja auch nicht sofort sein, das kann ja auch.
Habe ich auch gedacht. Weißt du, wenn ich nochmal einen Karriereschwung brauche, dann mache ich es. Also dann, wenn ich merke, oh, jetzt wird das alles scheiße in meinem Buch.
Ja, okay.
aber ich kriege nächstes Jahr mein 5. Kind. Und nächstes Jahr habe ich jetzt schon so viele Verpflichtungen, habe ich schon zugesagt mit Firmen, wo ich denke so, okay, gut, das ist, das, ich muss jetzt erstmal eine Sache. Und zu Hause kann ich das dann alles schneller machen, also alleine, weil ich im Buch ist es ja immer mit einer Lektorin, mit dem Verlag, mit dem Co-Autor und das war natürlich, diese Kommunikation, die war sehr lang.
Ja, das glaube ich.
Und so habe ich ja teilweise, rede ich mit der Firma direkt, tatat, fertig, so und das gefällt mir sehr gut.
Mit Firma heißt jetzt aber nicht, also heißt so Werbekooperation?
Ja, genau.
Jetzt bist du ja, also du bist total geschäftstüchtig.
Ja.
Kann man ja nicht anders sagen.
Doch, bin ich.
Ist das so eine intrinsische Motivation oder ist das auch, hat das auch was mit eigener Unabhängigkeit und vielleicht auch finanzieller Unabhängigkeit
total
zu tun?
Total, komplett.
Weil wenn jetzt, ihr seid ja, also ihr hängt ja voll miteinander drin, ne, du und Martin. Also
ja,
ihr hängt
im
Hof, ihr hängt natürlich eh alles in den Kindern. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendwas auftrennen müsste, muss sich die Frau ja schon immer überlegen, wie
genau
es funktioniert.
Mhm.
Hast du solche Gedanken?
Immer.
Ah, ja.
Und ich habe das immer, ne? Weil natürlich erfährt man in dieser Landwirtschaftsblase natürlich auch nicht immer nur die schönen Seiten von sowas, sondern auch schlimme Geschichten, schlimme Scheidungen, schlimme Frauen, die dann nicht nur finanziell scheiße dastehen, sondern die ihr ganzes Leben lang auf diesem Hof gearbeitet haben, ihren Garten, ihre Küche und dann müssen die ausziehen.
Ja.
Oh, schwierig, ne?
Ja,
ja, bricht mir auch das Herz. Und ich habe mir früh immer gesagt, ich will eigentlich immer unabhängig sein. Und wenn du so auf den Hof ziehst und hast Kinder, bist du ja nur abhängig. Und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es so wird. Und ich habe doch so viele Ideen im Kopf, womit ich mich sonst hätte unabhängig machen wollen. Also ich hatte schon immer eine intrinsische Motivation, immer was selber zu unternehmen.
Ja.
Immer was selber zu machen. Mich auch abzuheben, abzugrenzen von meinen Schwiegereltern, vom Betrieb und zu sagen, that's me.
Ja.
So, also ich hätte es, irgendwas anderes hätte ich sonst gemacht. Aber dass Instagram so fantastisch läuft und auch ich so tolle Firmenkooperationen habe, die ich mir ausgesucht habe. Also das muss ich dazu kurz auch mal sagen. Ne? Also,
ja, aber das ist ja schon mal...
Ja, was für ein Privileg. Oh mein Gott, wenn ich das immer erzähle, denke ich immer so, oh Gott, ich muss auch mal ein bisschen... Ne? So ein unglaubliches Glück und die mit Kercher zum Beispiel gehe ich jetzt ins dritte Jahr rein. Also die so eine tolle, wertschätzende Kooperation und Kercher alleine würde reichen. Weißt du, so, also es ist fantastisch.
Crazy.
Das ist total crazy.
Kriegst du auch so Anfeindungen oder sowas? Oder ist das in deiner Community gar nicht so?
Nee, ich habe, also Shoutout an meine Community, sage ich auch immer, dass Frauen gönnen.
Schön.
Oh, ich bin so froh, dass ich für den Woman Gaze arbeite und nicht irgendwie mir irgendwelche Männer da irgendwie hab, die irgendwie bitter sind. Ich habe auch keine verbitterten Frauen, gar nicht.
Kannst du sagen, wer so deine Follower sind? Sind das eher
Mädels in meinem Alter.
In deinem Alter und auch aus deiner Ecke, sage ich mal, oder aus dem Landleben oder eher die Städte?
Landleben safe,
ja,
ganz sicher. aber unglaublich viele aus der Stadt, die das faszinierend finden, wie das ist auf dem Land. Ja, und die sich ein bisschen entbabbeln wollen. Also Frauen, die offen sind. Frauen, die was anderes sehen wollen und einfach darauf interessiert sind, wie das ist, so mit 4 Kindern.
Ja.
Jetzt zeige ich nicht viel, ne? Aber trotzdem, die gerne das Landleben mal so ein bisschen anders sehen. Und ich mache ja auch so richtig Hausfrauen-Content teilweise.
Ich liebe,
ne? Ja, muss ich ja auch mal sein. Ne? Ich bin eine extreme Mutti, das kann ich auch nicht leugnen. So, ne?
Ja. Mhm. Aber trotzdem hast du uns heute richtig viel Einblicke gegeben, wie es dann wirklich aussieht. Also gerade so.
Wir sind viel gesprungen, ne?
Wir sind hin und her gesprungen. Ja. Du hast gesehen, ich hatte 4 Zettel dabei. Ich bin glaube ich.
Tut mir leid, ja.
Aber das war genauso, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Vielleicht kannst du nochmal. Ich meine, das ist ein Biohof, den ihr macht.
Mhm.
Kannst du noch mal so ein bisschen für so einen Städter erklären, was dann wirklich oder was wir auch machen können von hier aus?
Ja.
Es ist ja gar nicht so leicht, das Bio-Zertifikat zu bekommen, das ist ja ein ganzer Prozess und so weiter. Uns dann mal ein bisschen abholen, was so, was wir von hier aus machen können, um euch auch zu unterstützen und auch uns selber natürlich Gutes zu tun.
Das finde ich erstmal sehr edel. Das erstmal so zu sagen, dass man möchte das unterstützen. Unterstützung ist natürlich immer was die Landwirtschaft extrem braucht. Und ich möchte aber kurz darauf hinweisen, dass das natürlich ein ökologischer Lebenswandel jetzt nicht einfach so von heute auf morgen, das ist für mich auch nicht der richtige Weg.
Ja.
Mich haben so viele gefragt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie fange ich das an? Und ich bin immer, tendiere immer dazu, such dir erstmal was aus, was du, wofür du dich bio entscheiden möchtest. So, ob das nicht gleich alles, weil ich glaube, dass es nicht nachhaltig ist. Also es muss erstmal Step by Step, man muss sich vielleicht erstmal mit den Gedanken anfreunden und dann muss man natürlich gucken, ob das passt, ob einem das schmeckt.
Mhm.
Und wenn man irgendwie Bock auf Butter hat oder Bock auf Bio-Gemüse, dann konzentriert man sich erstmal darauf. Vielleicht erstmal eine Woche erstmal, was man vorher normal gekauft hat, jetzt mal ein Bewusstsein dafür zu haben, diese eine Sache kaufe ich jetzt mal nur Bio.
Ja.
Und dann so Step by Step das so zu machen, das denke ich, das ist nachhaltiger. Und dann fällt das vielleicht auch gar nicht mehr so auf.
Und ist Bio gleich Bio?
Ja, ganz
also
wieso, was glaubst du denn?
Ja,
das interessiert mich, weil die Frage kriege ich häufig, ist Bio gleich Bio?
Ja,
frage ich mich, finde ich spannend.
Also wir leben in Deutschland, das ist alles, wenn es irgendwo ein Zertifikat gibt, dann kann man dem ja vertrauen.
Es gibt ja unterschiedliche Siegel, das tut mir erstmal leid, das ist natürlich total verwirrend. Es gibt das EU-Bio-Siegel, dann gibt es natürlich das Bioland, das Naturland, dann gibt es Naturland Fair. Es gibt natürlich unglaublich viele Sachen, da gibt es natürlich noch Fairtrade, ganz was anderes. Aber EU-Bio, weißt du, dieses grüne Blatt?
Ja.
Ja. Das sind EU-Standards.
Okay.
Das sind EU-Standards. So,
okay.
Ne? Und da kann man sich vertrauen, sollte man. Auf alle Fälle. Und ich finde es immer utopisch zu sagen, ja, geht zu eurem Bauern, Nachbarbauern. Ja, wo soll hier in Berlin dann, Hamburg, wo soll man denn hier jetzt so hin? Und man möchte ja, ist ja irgendwie auch ein bisschen, soll man da jetzt rausfahren oder nicht? Und so, also da muss man jeder für sich selber, und ich glaube, da ist jeder in der Lage, das gut für sich selber einzuschätzen, wie ökologisch er leben kann und wie vertretbar das ist.
Ja, sagst du was, auch gerade mit dem Vertrauen muss man, ne?
Ja,
das ist ja auch etwas, was, also auch wieder Thema in deinem Buch, was ja in der Stadt einfach nochmal eine andere Nummer ist.
Weißt du, ja, erzähl mal, ich weiß es nicht.
Ja, also du hast so beschrieben, dass es natürlich alles deutlich anonymer sein kann in der Stadt.
Ja.
Klar, natürlich. Mhm. Ist bei mir auch so. Und damit das ganze Konstrukt Dorf funktioniert, muss man einfach ein Grundvertrauen haben in diese ganze Gemeinschaft und so weiter. Und man kann in der Stadt einfach wesentlich anonymer sich so durchschlängeln und braucht gar nicht, weil man misstrauisch ist, sondern man kann ohne die anderen.
Mhm.
Also glaubt man, ne?
Ja, ganz sicher.
Und dann gibt es noch 1 Million Optionen.
Mhm.
Und wenn nicht, dann
machst du es halt nicht.
Ja.
Genau.
Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Also ich habe da nochmal richtig drüber nachdenken müssen, als du das da aufgeschrieben hattest, weil ich mir das so vor Augen geführt habe, dass es etwas, dass es ein Wert ist, den es tatsächlich vermutlich auf dem Land doch deutlich größer und anders gibt als hier in der Stadt.
Das glaube ich auch. Also vor allen Dingen, das sehen Zugezogene wahrscheinlich auf dem Dorf immer ein bisschen anders, ne? Weil die immer erstmal beäugt werden, das tut mir auch leid. Ne? Also wenn man erstmal in ein Dorf zuzieht, wie lange so ein Eingliederungsprozess braucht. Ne?
Also muss ich behaupten.
Ja, das ist auch nervig. Ne? Also ich bin ja auch zugezogen in das Dorf, in dem ich jetzt bin.
Ja.
Und wir wurden auch lange beäugt und lange, so ein junges Paar und dann... Und das dauert und man braucht da aber auch wirklich Vertrauen. Aber dann kennt man sich doch gut und dann kann man da doch gut was machen und so. Ne? Und das war natürlich.
Das fällt mir auch als Mutter auf. Und zwar, das ist mir gerade mal ein konkretes Beispiel. Wenn man so, wenn man frisch gebackene Mutter ist und man hat noch wenig Erfahrung mit dem ganzen Thema und man ist unsicher, das ist ja völlig normal.
Völlig, ja.
Dann finde ich es bemerkenswert, dass unsere Generation, da kann ich jetzt nur von meiner städtischen Bubble sprechen, nicht mehr so viel Vertrauen in sich und das eigene Bauchgefühl hat, sondern man holt sich Informationen ran, weil es eben geht.
Mhm. Und da wird man ja nur verunsichert.
Ja, dann wird es manchmal noch viel schlimmer. Oh Gott. Aber das Internet bietet ja auch eine ganz große Welt und man kann dann gar nicht mehr abschätzen, ist das jetzt ein Vergleich,
ja,
ist das
genau.
eine Inspiration, was können die, warum kann ich das
ich
nicht?
Ich bin Expertin für dafür, genau. ich bin Expertin dafür, genau. der Experte sagt das.
Boah, aber ist viele das schwer. Sind aber gar nicht mehr bei sich, sondern sie holen sich diesen...
Aber der Weg zu sich selber ist auch der schwerste.
Ja, es ist das schwerste.
Das ist das schwerste. Korrekt, ja. Und das kann man. Und ein Satz oder eine Weisheit: Das Muttersein kann dir keiner abnehmen.
Ja, stimmt.
Und das Mutterwerden auch nicht. Und meine Mutter zum Beispiel, ich war 6 Wochen nach der Geburt meiner ersten Tochter, war ich bei meiner Mutter.
Ja.
Die hat nicht eine Sache gesagt. Die hat sich gar nicht eingemischt. Also im Nachhinein ein Träumchen so. Ja. Ne? Und weil sie wusste, sie kann mir das alles nicht abnehmen. Ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Und meine Mutter hat mir komplett vertraut.
Ja.
Und sie hat keinen Zweifel daran gelassen, dass ich das schaffen werde. Sagt sie, ne? Aber damals sagte sie, damals schon war sie, hoi, 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 das ist wild bei euch. Aber eben weil ich da so auf mich gestellt war, ging das dann.
Ja.
Habe ich mein Vertrauen in mir als Mutter richtig wecken können erst, weil ich nicht auf so viele Meinungen gehört habe und ich hatte da die engsten Menschen um mich herum, Martin, meine Eltern, die mir kein Zweifel, du bist eine Supermutti, also die haben keinen Zweifel daran gelassen. Ja. Meine Tochter hat geschrien am Spieß den ganzen Tag, also richtig Schreibaby, den ganzen Tag lang. Und du machst das klasse, Annemarie. Also ja, wirklich kein, ja. Es ist alles in Ordnung mit dir und es ist alles ganz normal, was hier passiert. Und so konnte ich meinen Weg in die Mutterschaft finden. Also ich hatte wirklich ganz tolle Unterstützung in meinem Umfeld. Und ich war nicht alleine.
Ja.
Und ich weiß, heutzutage sind viele Frauen alleine. Und ich glaube, das ist richtig. Und dann lässt man sich von außen verunsichern. Und das ist natürlich total, oh Gott, da wäre ich auch ganz emotional, ja. darüber, weil es total leid tut. Und ich kriege immer wieder Nachrichten von Frauen. Ich habe ein 6 Wochen altes Baby, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich habe es auch nicht gewusst. Aber irgendwann weißt du es.
Ja.
Das hilft dir aber jetzt nicht. Ich weiß, es hilft dir jetzt nicht. Aber irgendwann kommt das und du sagst ja.
Ja, Vertrauen.
Und wenn du eben, wenn auch mit, ja genau, dieses Vertrauen.
Mhm.
Und jetzt, ich habe keine Angst vor einem neuen Kind, keine Angst vor den 5 Kindern oder 6 oder was weiß ich, wie viele das werden, weil ich weiß, dass wir das schaffen werden.
Das ist so schön.
Ich hoffe, dass das...
Das ist so schön. So.
Und vielleicht auch ein bisschen naiv, ne? Ja. Also ein bisschen Naivität gehört vielleicht auch ein bisschen dazu.
Wir können mal ein Update machen, dann kannst du
ja, berichten. Genau.
Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir das Allerbeste für deine Restschwangerschaft. Ich
Dankeschön.
Wünsche dir eine schöne Geburt, eine Geburt, so wie du dir vorstellst. Danke, dass du hier warst.
Ich möchte mich auch bedanken. Es war ein sehr nettes Gespräch.
Freut mich.
Dankeschön.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.